Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Jörn Brodersen. Herr Brodersen, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Herr Jepsen.
Herr Brodersen, bevor wir auf das kommen, was Sie hauptberuflich machen und was Sie zukünftig machen wollen, was bedeutet für Sie Verantwortung?
Das Thema ist ein bisschen groß. Denn Verantwortung bedeutet für mich erwachsen werden. Und das ist so ein großes Thema, dass wir das wahrscheinlich in weiteren 3 Sendungen nicht schaffen werden. Wir werden aber noch darauf zurückkommen, wie ich glaube.
Was bedeutet für Sie Verantwortung?
Wenn die Frage nochmal gestellt werden soll, dann sage ich, es bedeutet erwachsen werden.
Und was bedeutet erwachsen werden?
Genau. Und erwachsen werden bedeutet für mich, und ich drehe mich im Kreis, wenn ich sage, Verantwortung zu übernehmen, aber das bedeutet für mich, den anderen so zu lassen, wie er ist und ihm die Menschlichkeit nicht abzusprechen und den freien Willen, den jeder von uns hat, was ich fast mit Menschlichkeit gleichsetzen würde, nicht nur zu lassen, sondern auch zu 100% zu tolerieren. Toleranz, finde ich, ist ein schönes Wort. Das ist meine Verantwortung. Und ich finde, Verantwortung ist was ganz Privates. Ich kann nur mir gegenüber Verantwortung haben.
Das ist ein schwieriges Thema, Verantwortung.
Es ist ein ganz schwieriges Thema. Und es ist ein so schwieriges Thema, dass Menschen, die alt und grau sind, sich ihr Leben lang vor der Verantwortung und vorm Erwachsenwerden drücken. Und das ist ein großes Thema, das hier ganz doll mit reinspielt, weil diese Verantwortung, dieses Erwachsenwerden, ich hätte das gerne auf breiter Basis. Ich hätte das gerne auf
gesellschaftlich breiter Basis. Das heißt, eine direktere Verantwortung oder sich selbst verantwortlich machen, da sind wir schon beim Thema, um das es auch gehen wird in der Sendung, Politik. Fühlen Sie sich für die Politik verantwortlich? Oder wie viele sagen, das geht mir hier gar nichts an. Wenn wir zum Beispiel im Klappentext schreiben, wir werfen Bomben, dann sagen die mal, wir doch nicht, ich doch nicht, das sind doch die anderen. Was ist denn in diesem, wenn man über Politik, haben wir denn Verantwortung, wenn andere für uns Dinge tun, die wir ja gar nicht wollen, aber wir können nur alle 4 Jahre dann sagen, wie wir es fanden und dann machen die wieder Dinge. Also haben wir dafür Verantwortung, kann man die überhaupt abgeben?
Erstmal möchte ich sagen, dass ich hier nicht als Politiker oder tatsächlich auch nicht mal in einem politischen Projekt bin. Das wird etwas seltsam wirken, wenn wir später zum Projekt kommen. Aber ich bin hier als Privatmann und ich bin hier als Mensch. Und ich fühle mich immer angesprochen, wenn Sie am Ende sagen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Das finde ich toll. Also das finde ich jetzt...
Aber irgendwas treibt Sie ja um.
Ja.
Was ist denn das? Sie können doch alle 4 Jahre Ihre Stimme abgeben, dann nehmen Sie das geringere Übel.
Was mich politisch umtreibt.
Ja, und dann, wie immer Sie die Politik definieren... Aber dann sagen sie, ja, dann nehme ich eben meinetwegen Frau Dr. Sacher-Wagenknecht, da weiß ich genau, dass die im Rahmen ihrer Möglichkeiten das geringere Übel ist. Ist doch okay.
Das ist okay, aber wir müssen, also und ich komme auch gerne nochmal zurück zu der Verantwortungsfrage. Politik oder das, was zurzeit politisch läuft, ich habe sehr viel Zeit, mich zu informieren derzeit, weil das hat gesundheitliche Gründe und das hat auch lebenstechnische Gründe, sage ich mal. Ich habe noch Kinder, die habe ich gerade gekriegt, da hat man mal ein bisschen mehr Zeit, also zumindest zum Lesen. Und Verantwortung spielt in der Politik nicht nur keine Rolle, es wird völlig ad absurdum getrieben. Die Verantwortung wird überhaupt nicht mehr übernommen. Die Menschen, und ich möchte ja, also es geht mir nicht darum, die muss in den Knast, die hat das und das gemacht. Oder die muss zurücktreten. Die muss ja dringend zurücktreten, weil sie ihre Doktorarbeit ermogelt hat. Da geht es mir überhaupt nicht drum. Das finde ich auch, das sind solche Quatschdiskussionen. Wo es mir darum geht, ist, dass derjenige, der weiß, dass er seine Doktorarbeit, ganz privat, der weiß, dass er seine Doktorarbeit ermogelt hat, um aus bestimmten Gründen, die haben ja vielleicht sogar richtig, richtig gute Gründe, dass der Gesellschaft gegenüber, also erstmal natürlich sich selbst, weil weiß ja bis jetzt keiner. Da muss ja erstmal jemand rausfinden. Aber dann der Gesellschaft gegenüber verantwortlich wird und den Mumm hat, sich hinzustellen und zu sagen, Jungs, ich habe richtig Scheiße gebaut. Ich habe da jemanden bezahlt, der hat mir meine Doktorarbeit gemacht. Ich habe das abgeschrieben, weil ich hatte keine Zeit. Dieses Scheißsystem, in Anführungszeichen, ich will hier nicht groß gegen das System meckern, aber das, was um mich rum war, es war vielleicht bestimmte Umstände, die haben mich dazu gebracht, dass ich das machen musste. So. Und die Verantwortung, die derjenige übernehmen soll, ist doch eigentlich nur, sich hinzustellen und das öffentlich zu machen und sich dann dem hinzugeben, was kommt. Es muss doch nicht mal einen Rücktritt geben. Es muss doch, also politisch. Es muss nicht mal Konsequenzen haben. Vielleicht wäre schön, wenn es Konsequenzen hat, weil dann hätte ich Vertrauen ins System.
Aber dazu stehen erstmal.
Nein, nicht nur dazu stehen, sondern einfach sich selbst in die Hände der Gesellschaft geben, die sie füttert. Die also sich selbst hinstellen und sagen, hey, ich habe da Scheiß gebaut. Und das tut mir ganz doll leid, aber es waren die und die Umstände. Bitte sagt mir, was wir jetzt zusammen machen sollen. Mhm. Und die Gesellschaft kann dann entscheiden. Mhm. Und das ist dieses Projekt.
Auf das wir gleich noch kommen. Aber wir reden noch ein bisschen um den heißen Brei, um Spannungsaufbau zu machen. Presse. Übernimmt die Presse ihre Verantwortung aus ihrer Sicht? Welche hat sie denn überhaupt?
Darum ist das Thema Verantwortung für mich so groß. Es ist in allen Bereichen. Verantwortung fängt im ganz Kleinen an. Dem Vater, dem Sohn, der Mutter, der Tochter gegenüber. Und endet natürlich im ganz Großen. Wenn wir eine Gesellschaft aus Duckmäusern und Drückebergern haben, die
Angepasste.
Die einfach deren größte Angst im Leben ist, Verantwortung zu übernehmen. Und so sieht es ja aus. Und ich kann das nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Weil ich glaube, dass die größte Angst, die wir im Leben haben, ist, Verantwortung zu übernehmen. Das wird jetzt ein bisschen zu sehen.
Kommen wir zur Presse. Also die Presse, die Presse hat die Verantwortung, die Realität, also die Wahrheit herauszufinden und das zu bringen. Das ist die Verantwortung der Presse. Das ist ihr Job.
Ja.
So wie ein Arzt, herausfinden soll, ob man etwas hat oder was man nicht hat.
Das ist nicht die Verantwortung. Hm? Die Verantwortung, die haben einen Job. Den Job machen sie.
Ja.
So.
Und ob sie aber der hat mit Verantwortung zu tun. Die sollen nicht lügen.
Aber die haben sie ja nur sich gegenüber. Jeder hat seinen eigenen moralischen Kontext. In diesem Kontext trägt er Verantwortung. Das ist der Redakteur, das ist der Bundeswehroffizier, das ist der Privatmann. Und wenn wir zur Presse kommen, die Verantwortung liegt genau da, wo die Verantwortung auch liegt. Oder die Angst vor der Verantwortungsübernahme liegt hinterher. Die berichten, es stellt sich raus, das war richtig großer Scheiß und sie klären es nicht auf. Und da wird es dann ganz, ganz bedenklich, gerade bei der Presse. Weil ich als Normalbürger oder als jemand, der das von außen versucht zu betrachten und da gar nicht so tief drin steckt, ich habe ja einen regulären Job in Anführungszeichen, ein reguläres Leben, dem fällt das dann auf. Und der guckt sich das an und denkt, ja, okay, da haben sie, also jetzt sagt der eine das und das und immer, ich sehe ganz klar, das ist richtig und das habt ihr jetzt erzählt. Und ihr seid doch die Qualitätspresse. Ihr seid eine große Zeitung oder sogar die Öffentlich-Rechtlichen, die ich selbst bezahle. Und ihr habt das erzählt und jetzt sehe ich, es ist so. Und ich sehe das, ich kriege da Bilder, das ist nicht mehr abzustreiten. Die Verantwortung der Presse liegt doch darin, dass die am nächsten Tag kommen und sagen, oh, wir haben das Video auch gesehen. Oh, da haben wir uns ganz groß geirrt. Das tut uns ganz groß leid. Was machen wir denn jetzt?
Herr Brodersen, zu was würde das denn bei Ihnen führen, wenn das passieren würde?
Zu Vertrauen. Zu Integrität in sowohl die Institutionen, sei es der Politiker, sei es die Institution der Bundeswehr, sei es die Institution der Presse. Es führt sofort zu Integrität. Wenn eine Zeitung wie Spiegel oder wie die Süddeutsche Zeitung, die sich bemühen, die letzten Jahre ihre Integrität abzusägen untenrum, also gerade mit der Ukraine-Berichterstattung und dem ganzen Wahnsinn, der da läuft, wenn die sich einfach mal hinstellen würden, nur einen Tag, nur einmal und sagen würden, hey, wir haben da richtig Scheiße gebaut. Da und da und da. Und wir haben da Scheiße gebaut, weil ich, und jetzt kommen wir im Prinzip zu dem größten Problem, das wahrscheinlich hier auch vorherrscht ist. Wir kommen zu der einen Frage, die nicht geht. Die eine Frage, die Frage nach dem Warum. Wer die Frage stellt, hat ein Problem. Weil sie wird nicht beantwortet. Und beantwortet die doch einfach. Es ist doch, brecht euch doch keinen ab und sagt einfach, Jungs, was weiß ich, wir haben ideologische Vorgaben, wir haben uns geirrt, wir haben uns richtig
geirrt.
Das passiert sehr häufig. Ja. Also wir haben einfach Scheiße gebaut, wir haben schlecht recherchiert, wir hatten keine Zeit. So war's. Mhm. So. Das schafft Vertrauen, das ist die Verantwortung, die haben. Mhm. Und das ist im Moment fast die einzige Verantwortung, die haben, weil anders kriegen die das nicht mehr geregelt.
Sind wir in Zeiten, wo Sie sagen würden, diese Demokratiekrise, wir erleben das ja überall, dass es nur extreme Wahlen gibt, die man dann gerade nochmal verhindern kann, die eintreten aus Brexit. In Holland weiß man nicht, was wir in Frankreich haben wir gerade mal Glück gehabt, in Deutschland weiß man auch nicht. Also dieses ständig Extreme, hat das mit Vertrauenskrise zu tun, dass Menschen nicht mehr glauben? Weil sie kein Vertrauen mehr haben, weil sie einfach wissen, das, was mir erzählt wird, stimmt das überhaupt, sich dann abwenden, was ja auch nicht der richtige Weg ist. Ist diese Demokratiekrise die generelle Krise, dass man nicht mehr glauben kann, dass man eben nicht mehr vertrauen kann, dass man einfach überhaupt nicht mehr weiß, wo man dran ist, egal, was man konsumiert?
Ich will dazu sagen, dass ich zwar protestantisch bin und vielleicht auch irgendwann mal meine Kirchensteuer bezahle, das tue ich schon, habe ich in Berlin auch gemacht, also ich bin tatsächlich in der Kirche, aber mit Glauben in dem Sinne, also ich will nur sagen, der religiöse Part hat damit eigentlich nichts zu tun, ich habe damit auch nichts am Hut. Was ich als Institution gut finde, ist Glauben zu haben, weil Glauben ist ein Draht zu sich selbst. Glauben ist der Weg, Kontakt herzustellen zu sich selber. Es ist wie eine Brücke oder wie die Leiter dahin oder einfach, ich sag mal, es ist der Kontakt zu deinem Herzen, ist der Glaube. Und wenn ich nenne das mal, und das, da habt ihr jeden Tag mit zu tun hier, wenn ich nach Wahrheit suche, da muss ich nicht da draußen suchen. Da muss ich nicht den nächsten Stein umdrehen oder ach, was ist da noch drunter? Oder die nächsten 100 Zeitungen lesen. Wenn ich nach Wahrheit suche, kann ich nur in mir suchen. Und da ist der Glaube ein ganz großer Schlüssel für. Aber der muss nicht christlich sein.
Lassen Sie uns über Opfer reden. Ich habe mir mal gesagt im Vorgespräch, dass Jörn Brodersen sich opfert. Das wurde von Ihnen nicht unbedingt abgelehnt. Werden wir konkret. Was wollen Sie tun?
Ich werde die Frage nach dem, was ich tun will, oder ich würde die gerne verbinden mit einer Antwort, warum ich es tun möchte. Und das werde beides beantworten, aber es ist ganz wichtig, dass ich das Warum mit einpreise. Denn ich möchte in einer Gesellschaft leben. Und das, also, das ist der Grundgedanke dieser ganzen Idee. Und so politisch sie auch sein mag, so gesellschaftlich und sozial ist der Ursprung des Gedankens. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der ich habe in Neukölln gelebt, lange Zeit, in der junge Menschen, also mein Alter und vielleicht auch drunter, mit Bart wirklich älter, in der die in den Arkaden einfach mal durch die Tür gehen und der alten Frau hinter ihnen, also ganz romantisch, aber die Tür aufhalten und hinterher, das ist auch wichtig, die alte Frau denjenigen anlächelt und sagt, hey, Dankeschön. Und in dieser Gesellschaft bin ich groß geworden, ich komme aus der Kleinstadt. Diese Gesellschaft ist uns verloren gegangen. Die gibt es nicht.
Wo ist sie denn?
Die ist begraben unter den einem großen Schutthaufen.
Hat das was mit der Selbstoptimierung zu tun, dem Neoliberalismus, alles aus sich sauber rausholen, egoistisch leben?
Diese Worte kannte ich vor kurzer Zeit noch gar nicht. Also nicht egoistisch leben, das kannte ich sehr gut, aber Neoliberalismus, das sind auch keine Worte, die kann ich komplett fassen. Das geht nicht, weil ich bin Privatmann, ich habe mich mit sowohl diesen Ideologien als auch mit dem ganzen Wissenschaftlichen dazu nicht beschäftigt. Womit es zu tun hat, meiner Meinung nach, von dem Standpunkt kann ich hier ja auch nur sprechen, ist, dass wir durch unser profitorientiertes Handeln, und da ist das Wort Handeln sehr schön, weil Handeln eben nicht nur am Markt stattfindet, sondern überall. Wir haben überall, egal wo wir sind, profitorientiertes Handeln. Und Profit ist nicht nur Geld. Profit ist, wenn ich das mache, dann findet er mich gut. Da habe ich Profit von, da kriege ich was von. Dadurch, dass der Profit den Handel übernommen hat, jedes Handeln.
Da ist das eigentliche Ziel. Es geht nur um den Profit.
Es geht, da gibt es, also ich lese gerne die Nachdenkseiten. Da gibt es schöne Artikel. Ich habe da gerade einen von Götz Eisenberger. Der spricht explizit davon, dass die Gesellschaft an etwas krankt, nämlich daran, dass die Menschlichkeit aus dem Handel entfernt wurde. Und die Menschlichkeit, würde ich, also mein Gedanke dazu war es, ist die Moral, die Ethik. Also
die beim Hochfrequenzhandel keine Rolle mehr spielt, weil da sind Computer, die das machen.
Das ist das, was daraus geworden ist. Der Handel im Kleinen, der ganz private Handel. Dazu kann ich jetzt, ich nenne mal ein Beispiel. Ich bin Audio-Mann, habe mit Audio zu tun, kenne mich da ganz gut aus.
Musiker im weitesten Sinne.
Ich war sogar mal eine Zeit lang Musiker, genau. Und bin dann, wie viele Musiker, abgebrochene Musiker in die Technik gewandert. Und deswegen kenne ich mich in diesem Bereich aus. Ich gehe zum Flohmarkt nicht in Berlin, sondern irgendwie draußen im Osten oder im Westen, auch egal. Dann steht da die alte Frau am Tisch und hat da so ein Gerät vor sich liegen. Und das Gerät ist, was weiß ich, 1178 von Urei. Tolles Gerät, ist ein Limiter. Gut in Schuss, sieht super aus. Und die alte Frau sagt, 100 Euro gehört es dir. So, und jetzt stehe ich da mit meiner Moral und mit meinem Profit. Und das Gerät kostet 1.500 Euro bis 2.000 Euro. So in dem Bereich ist es eingepreist, je nach Zustand, wie gut es aussieht, wie gut es klingt, wie gut es im Schuss ist. Und jetzt stehe ich da. Und jetzt stehe ich vor der alten Frau und die sagt, mein Mann ist gestorben, das lag irgendwie bei ihm da im Zimmer, da sind noch 10 Geräte mehr davon, aber das hier, das verkaufe ich jetzt für 100 Euro. So, dann stehe ich da und denke, na jetzt, Profit, aber dann Moral. So, oder Menschlichkeit.
Sind das tatsächlich Gedanken, die in dem Moment durch den Kopf gehen? Weil viele würden sagen, ey, Schnäppchen, super, die weiß gar nicht, was sie verkauft.
Ich möchte
dann nehme ich 2 Stück noch davon, die verkaufe ich, damit refinanziere ich das. Das könnte sogar, kann ich sie mal zu Hause besuchen?
Es sind, ich musste das doch auch lernen. Das ist in dieser Gesellschaft gar nicht möglich, diese Gedanken zu fassen. Und da will ich keinen Vorwurf machen. Nur, ich hatte halt das Glück, das lernen zu können, durch was auch immer, ich weiß es nicht. Aber um zu dieser Geschichte zurückzukommen, die bietet das für 100 Euro an. Und ich wünsche mir innigst eine Gesellschaft, in der derjenige, der jetzt da steht und das kaufen soll, nicht sagt, hier, Alter, 100 Euro, tschüss, ne? Sondern ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der der alten Frau sagt, hey, wissen Sie was? Ich kenne mich damit aus. Das Ding kostet 1.500 Euro, 2.000 in gutem Zustand. Das kann ich Ihnen nicht für 100 abkaufen. Und jetzt wünsche ich mir eine Gesellschaft, wo die alte Dame sagt, ja, wissen Sie was, Sie sind so fair und das ist so klasse, ich gebe Ihnen das für 750. So. Und jetzt haben wir einen Handel. Jetzt haben wir einen Handel, der ausgeglichen ist. Da ist die Moral wieder drin. Da ist nicht nur Profit. Egal, ob, wenn der jetzt geht, also wenn die beiden separat voneinander stehen würden, der würden beide denken, geiles Geschäft. Und sie würde sagen, oh, geiles Geschäft. Mhm. Also 100 Euro gekriegt für die Kiste. Wenn die sich nie wiedersehen würden, wenn die Gesellschaft sich entzweien lassen würde, wie sie es tut, dann wäre das alles kein Problem. Wenn die sich aber morgen wieder treffen und die vielleicht sogar gelesen hat, was das Ding kostet, und dann hat er ein schlechtes Gewissen, der sitzt da und denkt, nee, weiß, was kostet. Und sie sagt, oh, da hat mich immer so gehauen, jetzt verklage ich den. Mhm. Oder ich mach dem das Leben zur Hölle. So. Und so werden wir hier auseinander dividiert. Nur weil wir vergessen haben, dass es
Also man liegt quasi ständig auf der Lauer, um sein Geschäft zu machen. Wir erleben das ja auch in der Politik. Und da sind wir wieder zurück beim Opfer. Sie wollen nicht länger mit ansehen, wie die Politik läuft. Sie wollen selbst stellvertretend für die sie dorthin bringen, in die Politik, aber nicht, um dort Karriere zu machen. Deswegen nochmal zurück. Sie opfern sich. Sie möchten in den Deutschen Bundestag.
Das würde mir ja keiner glauben, wenn ich es erzählen würde. Und es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich jemandem sage, Mensch, ich würde mich jetzt gerne als Direktkandidaten in den Bundestag wählen lassen. Dann würde das keiner von außen als
Opfer. Das ist
ein
geschicktes Geschäftsmodell.
Es ist ein geschicktes Geschäftsmodell. Und der spinnt doch, das ist so eine Prestige-Sache. Mhm. Oder eine, was weiß
irgendeine ich. Irgendeine Art von Marketing ist
das. Es ist, der hat doch Profit davon. So. Mhm. Und darum geht es ja auch. Also jetzt kommen wir mal zu dem politischen Part der Sache, die ich da jetzt vorhabe, also die gesellschaftliche. Und darum habe ich da jetzt auch so ausgeholt. Ich habe das Gefühl, dass ich erklären muss, warum ich das tue.
Hat das Projekt einen Namen?
Das heißt der Bundestagsavatar.
Der Bundestagsavatar. Und Sie möchten ein Bundestagsavatar werden?
Ich möchte nicht nur ein Bundestagsavatar werden. Ich möchte stellvertretend für alle anderen diese Rolle übernehmen. Oder halt, ich kann das nicht mal sagen. Ich kann nicht mal sagen, dass ich das möchte. Denn da kommen wir zum Opfer. Ich werde gleich erklären, was das alles auf sich hat mit dieser Nummer, aber was mir am liebsten wäre, ich bin krank, ich bin auf Dialyse und das seit 2015, Mitte 2015 und ich bin auf Rente. Ich habe eine Privatrente. Ich habe bis 2045 bin ich abgesichert. Ich habe 2 Kinder ich arbeite nebenher noch erfolgreich in der Audiobranche. Ich habe ein geiles Studio zu Hause. Das heißt, ich möchte das nicht machen. Es ist nicht so, dass ich mich darum reiße, diesen Job zu machen. Es ist eher andersrum. Ich kämpfe jeden Tag, dass ich das kann und dass ich das darf. Mhm. Also das zum Sie möchten. Mhm. Es ist für mich ein Opfer, ja. Mhm. Und es ist für mich ein Angebot. Es ist verbindlich, aber nur für mich im Moment. Und darum sitze ich ja hier. Wir machen hier Aktivismus.
Sie möchten sich aufstellen lassen, aber da sind wir schon, auch wenn Sie sagen, dass es nicht politisch ist, es wird jetzt dann doch immer politischer. Weil wir haben ja einen langen Anlauf hier. Es gab noch nie so eine lange Anmoderation ins Thema. Aber das finde ich gut, weil Sie zeigen, dass man komplexer denken muss, um die Dinge wirklich zu fassen. Sonst bleibt immer jemand außen vor und auf der Strecke. Und wir müssen alle mitnehmen, auch den sogenannten Feind. Wir können auch über dieses, also den Gegner, den müssen wir, weil es gibt ihn, der hat auch seine Funktion. Sie wollen antreten, um in den Deutschen Bundestag zu gehen, aber nicht irgendwo wollen Sie sich als direkten Kandidat aufstellen lassen, sondern im Wahlkreis 15 Vorpommern-Rügen. Dort gibt es noch einen anderen relativ berühmten Kandidaten, der dort immer sein Direktmandat holt. Wer ist diese Person?
Es ist kein Kandidat, es ist ein Kandidatin. Genau, der Wahlkreis, das habe ich lange gelernt, weil ich habe mit ihm persönlich nichts zu tun. Der Wahlkreis heißt nicht nur Vorpommern-Rügen, er heißt jetzt Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald 1, das ist der Wahlkreis 15. Und der ist umbenannt worden, das war früher Stralsund und so weiter. Die haben das neu aufgeteilt, ein bisschen gewürfelt. Wer dort seit langer Zeit das Direktmandat, jetzt haben wir es, danke, holt, ist die Frau Dr. Merkel.
Unsere Bundeskanzlerin.
Unsere Bundeskanzlerin.
Und Sie wollen genau in dem Wahlkreis antreten?
Ich möchte in dem Wahlkreis antreten, aber nicht als ich. Ich möchte, und das ist eigentlich sozusagen der politische Clou des Ganzen, ich möchte es schaffen, dass diese Sendung, und hier sind wir am Start des Ganzen. Wir sind sozusagen.
Sie sind da so ein Macher.
Im Prinzip bin ich hier in der falschen Kategorie, ja, aber ich möchte nicht diesen grünen Balken jetzt davor haben, aber ich wurde eingeladen im Gespräch, was ich nicht ganz verstehe, weil es wahrscheinlich, weil es bei mir zu Hause nicht so schön aussieht. Aber ich bin in gewisser Weise ein Macher, habe aber nichts gemacht. Und das liegt daran, nicht weil ich mir nicht viel, 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 viel Gedanken gemacht hätte, sondern weil das Machen nicht von mir abhängt. Es ist nicht mein Projekt. Es ist ein Projekt, das die Leute da draußen.
Also Ihr Angebot ist, dass Sie übernehmen, wie ein Schauspieler, der den Text spricht, den man gemeinsam arbeitet. Wir bleiben konkret. Wahlkreis 15, Sie wollen dort antreten und müssen dort das Mandat holen, in dem normalerweise Angela Merkel dann das Mandat holt. Wenn Sie es jetzt vor Angela Merkel schaffen würden, weil viele Leute Ihnen die Stimme geben, weil sie die Idee so gut finden, ich gehe davon stark aus, dann bleibt Angela Merkel trotzdem im Deutschen Bundestag.
Natürlich. Klar. Ich möchte die gute Dame auch nicht rauswählen. Ich kenne die nicht. Die ist wahrscheinlich total nett. Also jetzt hat es doch einer gemacht.
Okay, wie soll das denn, dass das eine politische Botschaft ist, dass Sie sich im Wahlkreis 15 melden wollen, ist auch klar. Wie soll das praktisch funktionieren?
Es muss so funktionieren, das muss ich hier auch sagen. Ich mache ein Portal auf, oder es gibt schon eine Webseite, die heißt bundestagsavatar.org. Mhm. Dort wird es die Möglichkeit geben für zweierlei. Und einerlei muss ich erklären, wir sind ziemlich spät dran. Ich habe Kontakte zu Leuten, die sich damit auskennen, sich im Bundestag als Direktmandat aufstellen zu lassen.
Sie sprechen von Frau Plieninger.
Nicht nur von Frau Plieninger, sondern auch von einer, also zu ihr ganz besonders, aber die hat auch Hilfe über
Leute, wir müssen also das Gas richtig durchdrücken.
Wir müssen das Gas richtig durchdrücken und vor allen Dingen, ich muss an die Menschen da draußen appellieren, die das sehen. Ich brauche 200 Unterschriften. Und es sind nicht nur Unterschriften, es ist richtig Arbeit für die Leute da draußen. Ich brauche in diesem Wahlkreis brauche ich 200 Unterschriften, das heißt, die müssen ein Formular haben, das lässt sich alles organisieren, brauche ich auch Riesenhilfe. Ich bin ja überhaupt kein Profi in dem Bereich, aber da kriege ich auch schon Hilfe, wie ich hoffe.
Und also 200 Unterschriften
braucht 200 man. Unterschriften braucht man, dazu müssen die Leute, glaube ich, noch sich sozusagen eine Bestätigung geben lassen vom Kreis, dass sie überhaupt wahlberechtigt sind dort. Das muss eingereicht werden. Das muss eingereicht werden bis Mitte Juni. Das heißt, wenn diese Sendung online geht, haben wir noch 2 Wochen.
Okay. Das ist ja nicht das Problem. Wir haben bei der Griechenland-Nothilfe gezeigt, dass wir Leute motivieren können.
Ein bisschen schneller. Und das war ein tolles Projekt. Entschuldigung.
Noch was anderes, deswegen sind Sie ja heute hier, Herr Brodersen, weil, wie gesagt, wir machen es schon sehr spannend, aber ich finde es auch ein super Projekt, muss ich sagen. Ich bin nicht so oft von Projekten derart begeistert wie bei diesem Jahr.
Das habe ich gemerkt nach der E-Mail um 1 Uhr.
Okay, ich kam gerade aus dem Interview und ging dann ins nächste. Normalerweise, wenn man sich in einem Wahlkreis wählen lassen möchte, dann gibt es ein Plakat, wo man drauf ist. Das wollen sie gar nicht. Sie Nein. wollen auf den Plakaten andere Leute abbilden.
Ja, und zwar ist das Ganze, ich habe doch keine Chance, da ein Direktmandat zu kriegen. Das Ganze ist aber als Angebot gemeint, dass ich mich opfere. Und zwar, das erkläre ich später noch, aber ich möchte mich bitte auch in den Hintergrund rücken. Ich bin
ein Politiker, der sich in den Hintergrund rücken möchte.
Naja, okay. Ich will doch keinen Profit. Und das ist ganz wunderbar, weil das eröffnet mir die Möglichkeit, viele Menschen wie Sie, wie euch hier und wie eine große Community aus Menschen, die, und da muss ich jetzt kurz drei Schlagworte nennen, Humanismus, Frieden und Solidarität, das sind drei Dinge, für die ich hier als Person stehe und für die ich mich einsetzen will.
Mhm. Und im Bundestag, über den Wahlkreis 15.
Erstmal einfach so. Okay. Und ich möchte diese Menschen, über diese Menschen, die sich dahinter stellen und nicht hinter Politik, Politik ist mir, geht mir ein bisschen am Po vorbei, Entschuldigung, aber die sich hinter diese drei Werte stellen, die möchte ich ansprechen, mir zu helfen. Und da, ich kann auch Namen nennen, also es gibt Menschen, die ich da sehr schätze in diesem Bereich und die sowohl politisch als auch gesellschaftlich tolle, tolle Sachen machen, wie jetzt Konstantin Wecker, also einfach Personen, nicht nur aus dem gesellschaftlichen, sondern sogar aus dem politischen Leben. Die möchte ich dazu bringen, dass sie sich hinter dieses Projekt stellen, weil es ist parteilos. Es kann jeder aus jeder Partei, aus jedem Umfeld, aus jedem Stand. Ich habe auch nichts gegen Menschen wie Dirk Rossmann oder also Leute, die wirklich alle Mittel haben. Die sollen sich einfach dahinter stellen und sollen sagen, ich stehe dafür und sie müssen nicht mehr tun. Ich möchte Wahlplakate.
Mit Paten.
Ab.
Also ist dann Daniele Ganser drauf, Mausfeld, Wecker. Also
Daniele Ganser wäre ganz toll.
Daniela Dahn wäre da zum Beispiel.
Ja, diese Menschen, das sind, also deswegen habe ich mich ja an sie gewandt. Ich bin deswegen mit diesem seltsamen Gedanken, mit diesem seltsamen Projekt an sie gekommen, weil sie die Kontakte haben zu diesen Menschen.
Also Sie wollen also ich mache falls nochmal, sag mal, Sie möchten in den Deutschen Bundestag
und ich möchte,
als
ich möchte,
Direktkandidat, Sie möchten den Wahlkreis 15 antreten, da wo Angela Merkel normalerweise ihre Stimme holt, Sie möchten aber nicht auf den Wahlplakaten erscheinen, sondern sollen Paten sein, die eine Glaubwürdigkeit haben, die für was stehen.
Die vor allen Dingen eine Öffentlichkeit haben, ja. Die für etwas stehen in der Öffentlichkeit. Und, okay. diese Menschen, da geht es schon wieder um Integrität. Diese Menschen schaffen für mich die Integrität. Mich kennt doch keiner. Das gucken
30... Die wollen später im Bundestag auch Projekte und Dinge umsetzen, die eben auch von der Community an sie herangetragen werden, das zu tun. Kommen wir gleich mal zum Thema Geld. Im Bundestag, wer es in den Bundestag schafft und da 4 Jahre sitzt, der kriegt in den 4 Jahren kein so schlechtes Geld und er hat dann, glaube ich, auch Ansprüche nach hinten raus. Damit wollen sie nichts zu tun haben.
Das ist der ganze Sinn dieses Spektakels. Ich möchte, dass der Politiker wieder zum Volksvertreter wird. Und wo wir zur Verantwortung kommen oder von der Verantwortung gesprochen haben. Es gibt doch nur noch eine Möglichkeit, diese Leute zu retten, der Gesellschaft gegenüber. Die schreien seit 20 Jahren danach, dass die Gesellschaft, dass sie keinen Kontakt mehr aufbauen können. Und was ist denn hier los? Wieso wählen die denn nicht mehr? Was ist denn, warum interessieren die sich denn nicht mehr für uns?
Warum zieht der Schulz-Effekt nicht?
Das ist Quatsch. Aber was für mich da Verantwortung ist, der Schlüssel. Und ich stehe ja nicht nur in diesem Falle stehe ja für genau das, was die Zeitungen nicht machen. Ich stehe dafür zu sagen, Jungs, wir haben alle Scheiße gebaut. Ich bin jetzt auch Politiker. Ich gehöre jetzt zu der Clique dazu. Und wir haben ganz großen Mist gemacht. Wir haben unsere Arme hochgehoben, als wir die Flieger nach Syrien geschickt haben. Die haben da nichts zu suchen. Die gehören da nicht hin. Wir verteidigen uns auch nicht am Hindukusch. Also zumindest wird meine Freiheit dann nicht, also wenn das meine Freiheit ist, möchte ich, dass sie zurückkommt. Das ist
richtig.
Ja, dass die soll gefälligst wieder nach Hause kommen, zu mir nach Hause.
Meine Aber Freiheit. Lassen Sie uns beim Geld bleiben. Also das Geld, was man bekommt,
Entschuldigung.
Das soll auf ein Konto gehen.
Ja, es ist so. Wir haben, und das ist ganz toll, ich habe eben über die Frau Plieninger und ihr Projekt Kontakt gekriegt zu Menschen, die sowohl finanziell sehr bewandert sind, als auch eine Möglichkeit haben, Spenden so anzunehmen, wie man Spenden annimmt, dass sie eben nicht versteuert werden, weil sie gemeinnützig sind. Und ich würde, und darum geht es mir hier auch, ich möchte Anschluss an genau solche Partner. Ich möchte jemanden, der diese Verwaltung für mich übernimmt, das Geld.
Es geht nicht darum, es geht darum auszuschließen, dass man sich irgendwie persönlich auch nur bereichern kann.
Es geht darum, ein Vertrauen zu schaffen, dadurch, dass ich mich hier jetzt hinsetze und sage, ich nehme das Geld nicht. Ich werde 5 Jahre lang für euch dahin buckeln, meine Kinder vernachlässigen, meine Rente aufgeben, mein Leben aufgeben. Ich muss in das fürchterliche Berlin zurück. Ich habe hier 12.
Ich find's hier fantastisch.
Ja, ich habe hier 12 Jahre lang. Ich habe hier 12 Jahre lang gelebt in vielen Stadtteilen und am Ende wollte ich nur noch weg. Hm. Ich bin Kleinstädter. Ich habe es hier nicht ausgehalten, weil die Menschen sich gegenseitig nicht die Tür aufgemacht haben und nicht Danke sagten. Und das hat mich kaputt gemacht. Mhm. Und ich lebe jetzt wunderbar in Dresden, ganz toll.
Toll. Okay, aber und, zurück, also Sie also nehmen zurück, das Geld, das soll auf ein Konto gehen?
Ich möchte, ja, es
und
ist
dann genau. Entscheiden die User projektgebunden, was damit passieren soll. Und man kann sich bewerben mit Projekten.
Naja, es läuft noch ganz anders. Ich möchte ein bisschen zurück zum freien Willen und vor allen Dingen dahin, dass ich glaube, dass man jedem seine... dass die Menschen da draußen, die einzelnen Personen, so wie ich, die eben nicht gebunden sind an tolle Projekte oder an die nicht Aktivisten sind, die Menschen, die keine Aktivisten sind, die aber trotzdem soziale Dinge machen wollen, so wie ich, auf die vertraue ich, dass die ihre eigenen Ideen durchsetzen, dass sozusagen die Gesellschaft in Schwung kommt, dass da was passiert, dass die nicht, dass die aktiv werden. Ihr wollt ja immer Aktivisten, aber
muss dass, ja nicht in dem Rahmen sein.
Ja, oder einfach, dass sie sich aktivieren für die Gesellschaft, nicht politisch, für die Gesellschaft. Und das ist auch was ihr wollt, aber ich sehe es eher so, dass die Politik hinter der Gesellschaft nachzieht. Ich glaube, die Politik ist nur ein Verwaltungsorgan für die Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft sich wandelt und wenn die Gesellschaft es schafft, sich für sich zu interessieren und wieder für Gegenseitigkeit zu sorgen, zieht die Politik nach.
Also mir kommt die Politik aktuell immer so ein bisschen vor wie H&M. Die gehen auf die Straße, sehen, was bereits an Trends da ist, greifen das auf, kommerzialisieren das und tun so, als wäre es ihre Erfindung. Sind nicht innovativ. Hat aber auch natürlich damit zu tun, dass wir dann diesen nicht innovativen, sondern eigentlich wiedergekäuten, kommerzialisierten Ideen, die ja von der Straße, also aus der Gesellschaft kommen, dass wir uns verkaufen lassen, das wäre ein Trend, der von der Politik gemacht werden würde.
Naja, die drehen sich doch im Kreis.
Genau. Also aber lassen Sie uns hier ganz konkret bleiben. Also das Geld, was was man bekommt, wenn man es in den Deutschen Bundespark schafft, das geht auf ein Konto, es ist auch für jeden einsehbar, wie viel da drin ist. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich möchte gerne bei uns in der Straße, ich möchte es begrünen. Ich möchte da Bäume pflanzen oder ich möchte den Kindergarten so machen, dass Kinder sich dort wohlfühlen.
Das ist erstmal gar nicht so wichtig, was Sie jetzt machen wollen. Oder also es ist gut, dass Sie sich Gedanken darüber machen, aber... Ich erkläre kurz das System. Was ich machen möchte, ist, ich möchte die Diäten, die dem Abgeordneten zustehen, es ist nicht so, dass, also die möchte ich erstmal auf dieses Konto überweisen. Die gehen monatlich, sobald es auf meinem Konto oder vielleicht kann es leichter darauf gehen.
Ja.
Das kann leicht dahin überwiesen werden. Das wird kontrolliert. Das wird in dem Sinne kontrolliert, dass dort jemand sitzt, der mitschreibt. Der sagt, so, der Bruder sagt, keinen einzigen Euro gekriegt. Und das ging alles auf dieses Konto. Da liegen dann, keine Ahnung, 8.000 Euro irgendwo so in dem Bimmel, was die zurzeit bekommen. So, dieses Geld, jetzt kommt so ein bisschen das, was ich mir da ausgedacht habe, was ich in Amerika gelernt habe. Das erkläre ich gleich. Ich habe ein halbes Jahr in Amerika verbracht, muss ich dazu sagen, gerade auf diesem Sender. Tolles Land, tolle Leute, habe es sehr genossen, hatte eine Gov-E-Mail-Adresse, also hinten mit... ich habe für den Staat gearbeitet.
Ja.
Also für das Geological Survey habe ich dort gearbeitet. Das muss ich sagen, weil sonst kommt nachher irgendwie wieder, ach, der war doch mal in Amerika vielleicht.
Ja, man kann ruhig nach Amerika fahren. Amerika ein großes Land mit tollen Bürgern.
Mit tollen Leuten. Also und auch tollen Gedanken. Und darum muss ich gleich wieder zurückkommen. Also der ganze Clou der Geschichte ist, ich werde dieses Geld auf ein Konto überweisen. Und ich verpflichte mich hier vor der Kamera und vor allen Leuten da draußen zu diesen Dingen, die ich jetzt hier sage. Und mehr als mir nicht glauben, kann man nicht, aber wenn man mir vertraut oder wenn man es schafft, mir zu vertrauen, dann haben wir alles geschafft. Mhm. Um mehr geht's nicht. Und ich werde dieses Geld überweisen auf ein Konto, das eben der Gemeinnützigkeit dient oder gemeinnützig ist. Und ich werde alle auffordern, die sich, und jetzt kommt's, an den Wahlen beteiligen. Ich werde ein System schaffen, oder bin dabei, ein System zu schaffen, ein digitales System, leider erstmal digital, mal gucken, wo das noch hingeht, ein digitales System, wo ich versuche, so etwas wie eine repräsentative, direkte Demokratie durchzuboxen. Und zwar dadurch, dass ich mich repräsentativ verpflichte, Dinge zu tun und die Menschen tatsächlich die Möglichkeit haben, deutschlandweit, nicht nur in diesem Wahlkreis, sondern deutschlandweit sich als Menschen, die Wahlberechtigung haben, anzumelden mit ihren Daten, mit allem, was sie haben. Ich will nicht an die Daten, die sind mir völlig egal. Wir schaffen auch ein System, dass die Daten bei den Leuten hoffentlich auf dem Rechner bleiben und nicht gar nicht in dieses System reinwandern. Und dort die Möglichkeit haben, abzustimmen. Und zwar über das, was ich am nächsten Tag abstimmen muss. Das heißt, es wird ein Fenster geben von 24 Stunden, wo die Leute sich jeden Tag sowohl informieren können, ganz heikler Punkt, aber auch abstimmen können.
Also wenn angefordert wird, ja, deutsche Bundeswehr soll jetzt dann doch in Syrien aktiv werden.
Da kommen wir gleich zum ganz, ganz heiklen Thema.
Das sind die Themen. Dann wird das in diesem Fenster eben präsentiert, damit man es auch erfährt. Im Moment erfährt man das ja meistens zu spät oder irgendwie so, dass man
es wird, übersieht. Es wird genau, wir wissen doch nicht, was abgestimmt wird. Wir könnten
jeden Tag. Die stellen das jetzt ins Netz und dann kann die Risiko-Community dazu ihre Stimme abgeben.
Es kann jeder für sich seine Stimme abgeben.
Okay. Und diese Entscheidung, die da getroffen wird, die ist für Sie bindend?
Die ist für mich.
Und damit so stimmen Sie dann im Bundestag ab?
Die ist für mich unter Vorbehalt. Darum repräsentative direkte Demokratie bindend. Natürlich gibt es da Gefahren. Es ist direkte Demokratie gerade auf so einer riesen Basis und mit solchen riesen Apparaten, die hier gegeneinander kämpfen, ist immer, und mit einer Gesellschaft, die noch nicht bereit ist dafür, so muss man das ja sehen.
Oder es lernen muss.
Ja, vielleicht, aber da möchte ich nicht drauf vertrauen. Es muss Sicherheitsmechanismen geben. Und die wird es geben. Es wird. Darum sitze ich hier als Person und darum haben wir so lange am Anfang gequatscht. Es wird mich geben, der dazwischen sitzt. Und das muss ich erklären. Es wird Abstimmungen geben, in denen ich sage Nein. Oder, also, wenn alle sagen Nein, sage ich auch Nein. Syrien, darum heißes Thema. Wenn die Flieger nach Syrien gehen sollen, das kann ich mit meinem Grundsatz Frieden nicht vereinbaren. Das kann ich nicht vereinbaren.
Also mit Ihren moralischen Grundsätzen ist das nicht vereinbar?
Genau. Den bin ich verpflichtet.
Ja, da haben Sie keinen Fraktionszwang quasi.
Natürlich nicht. Das ist ja sozusagen, dieser Fraktionszwang ist ja eh völlig illegal. Also Fraktionszwang ist eine illegale Nummer. Die Jungs sitzen da und stimmen nach, was hat er gesagt, wird es gut. Danach stimmen die ab. Die sollen gefälligst ihrer Moral verpflichtet bleiben. Dazu sind sie verpflichtet. Und das ist ein Unding, dass ich vor langer Zeit ein Müntefering, Entschuldigung, Herr Müntefering, dass der sich hinstellt und sagt, die Jungs, da die Abweichler, die kriegen wir aber. Da sagen wir, drei sind ausgeschert von uns und da kommen die aber. Und
wir sehen eben, dass die Freiheit beim Fraktionszwang, sagt der Name schon, endet.
So ein Scheiß.
Ja.
Das ist doch völlig undemokratisch.
Ja, ja.
Wenn
die Community ich möchte, dass Sie Sie sagen, das kann ich als Abgeordneter, ihr steht zwar hinter mir, aber das kann ich mit meinem, weil ich muss es verantworten. Nein.
Ja, und jetzt kommt
was ist denn das passiert?
Jetzt kommen wir zum Thema Verantwortung. Genau das ist die Verantwortung. Wenn ich sage, ich aus welchen Gründen auch immer, seien es meine ideologischen, seien es aus welchen Gründen auch immer, ich mich gegen die Leute entscheide. Wenn da jetzt, ich meine, mal gesponnen, 300.000 Menschen abstimmen, wenn die abstimmen für ja, Flieger rein und ich sage nein, dann muss ich die Verantwortung tragen und die Verantwortung ist relativ einfach. Danach, nachdem ich nein sage, gibt es direkt eine Abstimmung und die Abstimmung muss sein, wollen wir das hier politisch weitermachen oder nicht?
Wollen wir mit dem Menschen weitermachen oder wollen wir das Projekt weitermachen?
Naja, das Coole ist ja, das Gute an diesem Projekt, es gibt ja zwei Parts. Es gibt den gesellschaftlichen und es gibt den politischen. Und der politische, wenn der enden soll, dann sagen mir das die Leute. Die sagen, Junge, du hast gegen mich entschieden, du bist raus, Hohecker. Und dann sage ich, ja, dann enthalte ich mich. Ich gehe nicht mehr hin, das ist das Schönste, was mir passieren kann. Also, das werde ich nicht forcieren, aber das Schönste, was mir passieren kann, ist wieder nach Hause zu meinen Kindern zu gehen. Mhm. Und dann höre ich auf. Und
das ist damit im Projekt?
Das Projekt geht weiter. Ist zwar gemein, aber es wird, muss ich jetzt drauf kommen, es gibt mein Gehalt, es gibt ein Budget, das zur Verfügung steht für die Bundestagsabgeordneten. Das ist richtig viel Geld. Also insgesamt sind das, 25.000 Euro oder so, die einem da im Monat zur Verfügung stehen. Mhm. Dieses Budget ist gedacht für die Betreuung des Wahlkreises. Also für Angestellte, die man hat, was weiß ich, da hat man noch den.
Büro und
der muss ja, Nagelschneider oder irgend so, die ganzen Leute, die man halt braucht. In Frankreich zum Beispiel Haarschneiden. Die braucht man. Und Es
war das große Raute-Training.
Also man braucht diese Menschen. Und ich habe ganz klar, ich werde das auch offiziell machen, es wird ganz klar Leute geben, die für dieses Geld angestellt werden. Es gibt Leute, die sowohl den technischen Part übernehmen müssen, also es muss Programmierer geben. Bin da in Kontakt. Ich hoffe, mir wird geholfen. Es wird Programmierer geben, der bezahlt ist von diesem Topf oder aus diesem Topf, der eben das Projekt auch über 5 Jahre betreuen muss, denn da hängt noch so viel mehr dran. Kommen wir noch zu. Also auch gerade digital. Das muss passieren. Dann gibt es diesen Finanzaufwand. Da wird es jemanden geben, der muss sich da mit diesem Geld rumschlagen. Und das kann ganz schnell um die Ohren fliegen. Also wenn das zu viel wird, komme ich gleich drauf, dann hat der viel zu tun. Und der muss bezahlt werden. So, und dann gibt es noch einen dritten, und der ist ganz entscheidend, das muss der redaktionelle Part. Der muss unabhängig sein und der muss bezahlt werden. Und da hoffe ich auch noch auf Partner, die ich versuche zu erreichen, auch über dieses Video jetzt, wer kann, wer möchte. Im Prinzip muss es eine Plattform geben, oder nicht eine Plattform, aber es muss zumindest eine Information so divers wie möglich, so in dem Sinne objektiv, von aus verschiedenen Seiten beleuchtet, und mir wäre ganz wichtig, auch mit einem humanistischen Hintergrund oder mit einem humanistischen Grundsatz. Das muss es geben, und diese Information soll bitte auch für die Leute so aufgearbeitet werden, dass man nicht das Gefühl hat, das ist reine Propaganda. So, oder PR, wie es mittlerweile heißt. Und das ist für mich, das sind Menschen, die bezahlt werden müssen. Es gibt noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt. Ich möchte den Wahlkreis nicht vergessen. Der Wahlkreis wählt mich ja. Der wählt mich als seinen Vertreter, und der muss betreut werden. Und wenn ich so einen Quatsch mache, also hier so ein seltsames deutschlandweites soziales Projekt in Anführungszeichen, und dafür deren wichtigen Mann im Bundestag blockiere, gut, man muss fragen, inwieweit Frau Merkel diese Rolle übernimmt, aber dieser Wahlkreis muss betreut sein. Da muss es jemanden geben, der tatsächlich auch vielleicht einfach für ein kleineres Budget sich dort um die Leute kümmert und dort um die Belange, der zu mir direkten Kontakt hat, und wo wir dann irgendwie auch eine politische Arbeit machen können. Oder der vielleicht sogar diese politische Arbeit direkt übernimmt, weil ich muss da nicht zwischenstehen.
Also wenn Sie draußen sind, ist der Wahlkreis nicht verloren, der Wahlkreis.
Das ist der Punkt. Also was ich sagen möchte, ist, dass es natürlich für mich auch finanziellen Mehrwert, oder auch für dieses Projekt, muss ich sagen, finanzielle Mehrwerte gibt, wie eben die Bezahlung dieser Menschen. Das soll bitte weiterlaufen. Ich könnte zurücktreten in dem Moment. Ich könnte sagen, also dann wär aber beides gestorben. Ich könnte zurücktreten, könnte sagen, ich gehe zurück, ich mache das nicht mehr. Wenn ihr mich wegwählt, bin ich weg. So, und dann bin ich ganz weg. Aber dann sterben beide Projekte. Und so möchte ich bitte diese Möglichkeit, sowohl mein Gehalt in diesen Topf zu schmeißen, als auch, jetzt wird es etwas kompliziert, den anderen die Möglichkeit zu geben, diesen Topf zu füllen. Mhm. Denn es gibt einen Topf, und der geht jeden Monat raus. Und jeden Monat passiert was mit diesem Topf. Da kommen wir noch zu. Aber diese Möglichkeit möchte ich aufrechterhalten. Das soziale Projekt soll weiterlaufen, egal ob das politische
Stirn. Ist nicht an Sie gebunden?
Überhaupt nicht. Es wäre mir total lieb, wenn es nicht an mich gebunden wäre. Mhm. Also wenn ich nach diesem Interview und nach den 20 Leuten, die sich eingeschaltet haben, oder die 100 Leuten, die sich eingeschaltet haben, nach Dresden fahren könnte und mit meinen Kindern rumspielen und dann immer nur noch zum Bundestag fahren und da die Hand heben oder eben nicht, wenn es denn so weit kommt, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt.
Aber lassen Sie uns konkret werden. Also da fließt Geld in das Projekt, und dieses Geld wird von Ihnen nicht verbraucht, sondern Sie stellen es quasi der Gesellschaft zur Verfügung. Aber auch andere können da reinspenden und dann Dinge realisieren, für die sie aber selbst verantwortlich sind.
Naja, der ganze Clou oder das, was da passieren soll, ist, ich biete eine Art Lotterie. Das kann ich so nicht nennen, weil das wahrscheinlich rechtliche Konsequenzen hat. Aber ich biete Folgendes. Die Menschen, die sich beteiligen an diesen Wahlen tagtäglich, die kommen, und das werden am Ende nicht mehr so viele sein, weil man muss sich an jeder Wahl und an jedem einzelnen Punkt den ganzen Monat lang beteiligen. Also die Chancen sind relativ gut, dass man am Ende, wenn man das tatsächlich gemacht hat, diesen Topf gewinnt.
Wenn man sich also politisch einbringt, seine Zeit opfert, sich damit beschäftigt, hat man Anrecht auf das Geld, was dort drin ist.
Ich bezahle die Leute für ihre eigene politische Willensbildung. Mhm. Es soll so sein, oder ich bezahle sie nicht. Ich will denen nur die Chance geben, an einem Preisausschreiben teilzunehmen, wenn sie sich politisch beteiligen.
Mhm. Das Geld kommt vom Steuerzahler und geht eben nicht dem Abgeordneten zu, sondern landet in diesem Topf.
Das Geld kommt nicht nur, also ich hoffe, dass der kleinste Teil dessen, was da in diesen Topf kommt, vom Steuerzahler kommt. das kann ganz schnell durch die Decke gehen. Mhm. Wenn sich zum Beispiel jeder, der sich anmeldet, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass deutschlandweit vielleicht 50.000 Leute sein. Mhm. Also das wäre schon geil. Aber jeder, der sich dort anmeldet, noch einen Euro mehr reinschmeißt, jeden Monat. Dann haben wir ganz schnell richtig Asche zusammen. Und wenn das am Ende des Monats verlost wird, und jetzt kommt's, das ist nämlich der Clou. Ich möchte, oder es gibt eine Auflage des Gewinns. Derjenige, der gewinnt, der einer ist, der mitgemacht hat, der wird am Ende des Monats die Hälfte dieses Geldes, was dort auf dem Konto liegt.
Werden wir konkret, da liegen 50.000 Euro.
Dann kriegt der 25.000 Euro unter Auflagen, also unter Kontrolle in Anführungszeichen. Der muss sich bereit erklären, sein Projekt vorzustellen. Der muss sich bereit erklären, auch öffentlich vorzustellen, was er machen möchte und so weiter. Also darum geht's. Er muss ein soziales Projekt, er muss etwas Soziales.
Das heißt, dieses Geld kriegt man, wenn man sozial einsetzt. Also nehmen wir an, diesen Kindergartenplatz oder diesen Park wieder schön macht. Wenn er das vorschlägt, andere schlagen andere Sachen vor, dann wählt die Community aus, wer das Geld bekommen soll.
Nicht ganz. Es ist so, dass derjenige, der gewinnt, das Geld bekommt. Er muss aber, und da vertraue ich auf die Menschen, er muss entscheiden, was er damit machen will. Und ich glaube, jeder von uns, jeder, der hier sitzt, jeder, der draußen sitzt, hat irgendwo die Idee, Mensch, ich hätte Lust, das und das zu machen. Dieser Kindergarten, der sieht aus. Oder hier das Schwimmbad, das ist leer. Scheiße, da muss er wieder ins Schwimmbad hin.
Aber das muss er vorher sagen, was er machen will.
Das muss er machen in dem Moment, in dem er gewinnt. Und jetzt kommen wir dazu. Er muss sich vorher bereit erklären, dass er das machen will, wenn er gewinnt. Die Möglichkeit.
Das heißt, man weiß vorher schon, wo das Geld hingeht, was er damit machen
möchte. Wer ein Projekt hat, der sollte tunlichst zusehen, sich dazu bemühen, weil die Chancen, dass man die Asche zusammenkriegt, und ich kenne ja die Positionssendung ganz gut an Herrn Maurer erinnern, der sagt, oh, 100.000 Euro kriege ich nicht. Also, ganz hat er viel netter gesagt. Ist auch ein sehr netter Typ. So. Aber die kriege ich nicht zusammen. Vielleicht kriegen wir 100.000 Euro.
Ich möchte es verstehen. Also das Geld, was aus ihrem Bundestagsmandat in diesen Topf worden hat, kann jederzeit aufgestockt werden durch die Leute, die sich bei diesem Prozess beteiligen.
Ha, genau.
Ja, indem er sagt, ach, weißt du, ich wähle und ich mache jetzt so ein 5-Euro-Abo auf das Konto, theoretisch.
Ja.
Diejenigen, die an all diesen politischen Entscheidungsprozessen wirklich aktiv mitmachen, wo man einfach weiß, okay, der interessiert sich wirklich für Politik, der hat nicht nur einmal abgestimmt, sondern der ist dauernd dabei, der ist berechtigt, an das Geld heranzukommen. Und das Geld, wenn er das gewinnt, jedenfalls die Hälfte kriegt er erst einmal, aber er muss es sozial einsetzen.
Er muss
ein Projekt vorstellen.
Er muss, genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat seine eigene Vision von dem, was er machen will. Oder es gibt natürlich andere Menschen oder es gibt auch die Community, die gerne Projekte vorschlagen kann.
Wo er dann sagt, das würde ich übernehmen.
Genau so. Mhm. Wo die abgestimmt werden, die man machen könnte,
ja.
Da wird es ein System geben. Und wo er dann sagen kann, ja, ich weiß selbst nichts, aber ich mache das da.
Mhm. Okay, gut. Dafür kriegt er die Hälfte. Was mit der anderen Hälfte?
Ja, jetzt kommt der Spaß. Die andere Hälfte ist für ihn. Aber erst, wenn er dieses Projekt abgeschlossen hat. Und das Schöne daran ist, dass dieses Projekt auch noch verfolgt wird. Das heißt, sowohl er muss sich rechtfertigen der Community gegenüber, was er damit gemacht hat, als auch es wird eine Art objektive Berichterstattung darüber geben, was dort passiert ist. Mhm. Ob er jetzt irgendwie die Villeroy und Boch-Toiletten gekauft hat oder ob er sich irgendwie bemüht hat, mit dem Geld vernünftig
umzugehen. Der Anreiz ist meinetwegen bei diesen 50.000 Euro, dass man 25.000 Euro privat benutzen kann, wenn man die anderen 25.000 Euro sozial eingesetzt hat.
Genau. Der Anreiz, und ich meine, ob das 25.000 Euro bleiben, ist die Frage. Der Anreiz ist, dass das Geld, die zweite Hälfte des Geldes, und jetzt kommt es nochmal, durch einen Sicherheitsmechanismus freigegeben wird. Ich kann nicht kontrollieren, ob der da irgendwie gemogelt hat oder irgendwas gemacht hat. Aber die Leute da draußen, denen am Ende das Projekt vorgestellt wird,
die entscheiden, ob die andere Hälfte geht.
Die entscheiden, ob die andere Hälfte zu ihm geht, der gerade das Projekt beendet hat, oder ob die andere Hälfte wieder in den Topf geht und nächsten Monat wieder verlost wird.
Mhm.
Und das muss man so machen. Oder ich möchte es so machen.
Was wünschen Sie sich denn? Also ich sehe dahinter, dass Sie sich wünschen, jemand sagt, okay, die Hälfte investiere ich in das Projekt. Und wenn es am Ende für gut befunden wird und die Community mich belohnt, dann nehme ich meine Hälfte und die stecke ich auch noch rein. Weil ich will es eigentlich.
Ich sag mal, also erstmal ganz von Anfang an.
Ich will es gar nicht haben.
Ganz von Anfang an würde ich mir wünschen, dass derjenige, der jeden Tag mit Gier und seiner Profitorientiertheit jeden Tag abstimmt und sich dazu quält, sich jeden Tag an diese Abstimmung zu setzen, ja. sich vielleicht sogar noch quält, sich informieren zu müssen. Mhm. Also ich meine, das muss er ja nicht. Also,
damit er die Lizenz für den Topf bekommt.
Genau, dass der gewinnt, da würde ich mich drüber freuen. Weil der ist meine Zielgruppe. Derjenige, der den ganzen Tag sich darum kümmert, dass er Profit macht, der muss plötzlich was machen, ohne dass er was kriegt. Ohne dass er, der muss was tun für andere Menschen, ohne dass es für ihn, außer dem Prestige, das für ihn ziemlich neu sein wird, irgendwas bekommt.
Na, der sagt sich, naja, das mache ich, das soziale Projekt, aber dafür kriege ich auch die Hälfte.
Ja, richtig. Und dann wird ihm die Community aber den Stinkefinger zeigen.
Also, wenn das nämlich kein soziales Projekt ist, dann ist Feierabend.
Wenn er denen nicht erklären kann, was er da gemacht hat und wenn er denen nicht vor allen Dingen, wenn er nicht wirklich seine Art und Weise ändert, in der er diese Dinge tut, dann wird die Community sagen, lassen wir nächstes Mal an.
Ja, Brodersen, auf was spekulieren Sie denn eigentlich, dass jemand mit Gier antritt, weil er sagt, oh, da kann ich dann, ich mache das jetzt, da täusche ich, und dass er beim Tun sich verändert, dass er vom Saulus zum Paulus wird? Ist das die Idee dahinter?
Ich glaube, diese Saulus-Paulus-Geschichte, die muss anders gelaufen sein. Denn diejenige hatten ja relativ viel Macht im Spiel. Ich hoffe, dass, oder ich, was heißt ich hoffe, ich bin mir ganz sicher, es gibt, also ich habe nach einem Gegenmittel gesucht gegen Gier. Und das Gegenmittel gegen Gier ist Altruismus. Das Gegenmittel ist, Dinge zu tun, Dinge zu geben, ohne was haben zu wollen. Das ist eine Gegenbewegung. Mhm. Also keine bösartige Gegenbewegung, aber das ist das Gegenmittel. Und ich hab jetzt versucht, was zu finden. Also, oder eigentlich, man muss da sagen, ich muss es beschreiben wie ein Künstler. Der noch nicht ganz erwachsene Künstler würde sagen, ja, ich habe mir das gedacht ganz am Anfang und dann habe ich mir einen Plan gemacht und alles war krass. Aber der das echt macht, der die Wahrheit spricht, sagt, naja, das kam dann so eins zum anderen und mein Projekt war am Ende, mein Song war am Ende fertig. Ja. Keine Ahnung,
Ich habe mich auf den Flow eingelassen.
Ja, es war Flow und im Prinzip ist das passiert. Es ist wie mit einem Lied, ich kenne mich da ein bisschen aus. Du schreibst eine tolle Strophe und 2 Jahre später kommt der Refrain. Und 3 Jahre später kommt ein Stück Text für den Refrain. Also, ich bin da sehr langsam. Und am Ende passt es trotzdem alles zusammen. Es ist ein Projekt, aber es hat diesen einen Grundgedanken. Und es hat sozusagen diesen einen Sound, diesen einen Flow. Und das macht dann, das bist du. Da ist der Song erwachsen. Ich muss jetzt von Song sprechen, das ist jede Kunst. Da ist jedes Stück, was man schafft, und Kunst können wir auch noch reden, aber das wird so fertig. Und darum kann ich jetzt nicht behaupten, wie es die unbeleckten Maler oder so tun. Ja, ich habe damals hier, als ich den Strich gemacht habe, da habe ich gedacht, den habe ich gemacht aus, was weiß ich, weil ich der Gesellschaft einen reinwürgen wollte. So ein Quatsch. Erzählt doch keinen Scheiß. Das habt ihr euch hinterher überlegt. So ähnlich ist es hier. Mhm. Und ich möchte auch keinen Scheiß erzählen, weil am Ende geht es doch um meine Integrität.
Mhm. Ich versuche mal, das zusammenzufassen. Also Sie möchten gerne direktere Demokratie einführen, weil wenn die Community groß genug ist, könnte man sich vorstellen, dass die im Bundestag, dass Sie da auch sitzen für die eine Fraktion, die sich dann nennt die Direktdemokraten. Das wären die. Sie entstehen dann am Ende, wenn immer mehr Leute sich beteiligen.
Das Schöne ist,
4-5 Millionen, Sie stehen für die Direktdemokraten.
Das Schöne,
überprüfen, was da passiert
ich
eigentlich.
Ich würde es immer noch eine repräsentative, direkte Demokratie nennen. Und zwar deswegen, weil ohne diesen moralischen Aspekt kommen wir nicht weiter. Der muss bleiben. Es muss ein Veto geben. Aber die Selbstverpflichtung, ist ja alles grundgesetztreu. Ich will auch nichts ändern. Ich finde das System super. Ich bin ein großer Fan unserer.
Ich fasse es ab. Sie sitzen da über 5 Jahre. Das Geld, was Sie bekommen, geht in den Topf. Also es hat nichts mit selbst, ist alles transparent. Ihr Wahlkreis wird auch betreut. Das heißt, dort sind Kollegen als Ansprechpartner dafür, Dinge, die dort im Wahlkreis passieren müssen. Dinge, die jeden Tag zur Wahl stehen, wird es auf diesem Bundestagsavatar digital, werden die kommuniziert, dass man seine Stimme abgeben kann. Sie stimmen dann in der Regel so ab, es sei denn, es unterläuft vollkommen ihren moralischen Standards, dann sagen sie, kommt nicht in Frage, man kann sie ihn rausschmeißen, der Wahlkreis bleibt erhalten, der Topf bleibt erhalten und sie wünschen sich, dass zu dem Geld, was dort reinkommt, jeder ein paar Kröten reinschmeißt und man kann sich dann mit seinem Projekt darum bewerben, sagen, ich habe eine gute Idee, was ich mit diesem Geld gerne machen möchte. Erstmal winkt der private Profit, aber das wird von der Community am Ende dann auch begutachtet, ob das überhaupt sozial ist und so weiter.
Man muss sich nicht mit seinem Projekt bewerben. Die Projekte können gerne in den Köpfen der Menschen bleiben. Wer dieses Geld gewinnt, kann als Privatmann dieses Geld gewinnen und kann sagen, ich habe einen Kindergarten, den renoviere ich jetzt. So, dann kommen wir mit der Kamera oder er mit seinem Blog, oder wir müssen gucken, wie wir es technisch lösen, und sagt, ich habe das gemacht, hier, hier sind die Bilder. Und sagt die Community, sagt zweierlei. Sagt einerseits, finde ich klasse, hier kriegst du das Geld. Und zweitens, das haben wir gemacht. Die sagen, oh, wir? Als Gemeinschaft. Kommen wir gleich zu eurem Projekt, aber also zu eurem Griechenland-Projekt. Wir als Gemeinschaft, wir als Gruppe haben diesen Kindergarten renoviert. Und ob der jetzt in Timbuktu, ja, vielleicht auch, aber ob der jetzt in Köln-Porz oder in, was weiß ich, München ist, ist völlig wurscht. Diese Leute verbinden sich miteinander und sich mit diesem Projekt. Und am Ende des Jahres gibt es eine schöne Liste an Sachen, die man gemacht hat. Und diese Leute sagen alle, Mensch, guck mal, wir waren alle dabei. Zurück zu die direkten Demokraten. Ich finde es gut, da ein anderes Wort für zu finden. Denn Bundestagsavatar soll keine Marke sein. Ich brauche nur irgendeine Adresse, wo ich ein Ansprechpartner sein kann. Das soll auch keine Marke werden. Es soll ein Rahmen sein. Es soll eine große Box sein, wo sich viele Logos, viele Marken rein einfach integrieren können. Und also nicht mal integrieren. Die können sich gerne davor stellen, wenn sie wollen. Also wenn Attac sich dazu angesprochen fühlt, ich stelle mich jetzt davor und übernehme dieses Projekt, dann sollen sie es machen. Bitte, ich bitte darum. Und ich bin dann, übernehme dieses Projekt eben in der planerischen Art und Weise. Ich kann das doch nicht. Ich bin eine Einzelperson zu Hause, nierenkrank, 100% schwerbehindert. Ich habe doch keine Möglichkeiten dazu. Ich brauche.
Aber die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, warum machen Sie das eigentlich? Wir haben doch stellvertretende Politiker, die machen ihr Jobs. Wir sind ein Land voller Vereine, sehr viel ehrenamtliche Tätigkeit. Was soll das? Was versprechen Sie sich davon? Ist doch nur Arbeit, sage ich jetzt mal. Und dann versteht man sie auch nicht und dann wird ihnen unterstellt, da ist ein Trick dabei, müssen sich rechtfertigen, auch noch nach Berlin ziehen und da drin sitzen mit den Typen und immer die Hand heben zu Dingen, die abgestimmt werden müssen, die ja eigentlich gar nicht, die wo sie vielleicht oft sagen, darüber würde ich gar nicht abstimmen lassen, ich will gar nicht darüber abstimmen können, Krieg, ja oder nein, das, was soll das, darüber will ich gar nicht, kommt nicht in Frage, das bringt mir erst zu abstimmen, aber das müssen sie alles machen, also was soll das, was ist das Motiv?
Das Motiv ist in gewisser Weise Eigennutz. Ich glaube, und deswegen bin ich auch derjenige, der das macht. Wir haben da vorhin im Flur schon mal drüber gesprochen. Also nicht wir zwei, aber ich mit einem Kollegen. Und ich bin zu 100% nicht nur schwerbehindert, sondern abhängig von diesem System. Dieses Solidarsystem, wie man sie nennt, soziale Marktwirtschaft, das ist es ja nicht mehr. Also keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber dieses Solidarsystem, was wir haben, jemand zahlt mir meine Krankenversicherung, also oder die Medikamente, ich kriege am Tag 200 Euro Medikamente in mich reingepumpt, bin auf Dialyse. Das kann ich nicht zahlen. Ich bin angewiesen auf die Leute da draußen. Ich sitze hier als Abhängiger.
Das heißt, Sie geben das zurück?
Nein, das ist reiner Eigennutz. Ich bin nicht mehr da, wenn dieses Solidarsystem nicht mehr da ist.
Aber das ist dann schon so, dass Sie sagen, okay, das soll nicht ohne Antwort bleiben.
Ohne Antwort?
Naja, also das, was Sie tun, Sie kriegen ja was und Sie sagen, hey, ich gebe auch was. Ich gebe meine Zeit. Weil ohne diese Solidargemeinschaft hätte ich die Zeit ja nicht. Ich versuche sie eben sozial einzubringen.
Ja, das wird zu kurz gedacht. Diese Gedanken habe ich gar nicht. Ich gebe so viel. Geben ist mein nicht mal mehr ein Hobby. Geben ist mein Leben. Und darum kann ich es auch so gut. Nur, das Problem ist, wenn es dazu kommt, dass dieses Solidarsystem zusammenbricht, dann liege ich in der Kiste. Und zwar nach einer Woche. Die ersten Mistgabeln, wenn wir vor der Tür langlaufen, kommt meine Lieferung nicht mehr und dann war es das für mich. Wenn wir Zustände haben wie in Griechenland, dann habe ich noch eine Woche. Dann lege ich mich hin und sage meinen Kindern Tschüss. Das war's. Das ist reiner Eigennutz. Ich möchte oder ich werde alles tun, um dieses Solidarsystem, die Solidarität zu halten.
Lassen Sie uns mal über etwas sprechen, was Sie im Vorgespräch gesagt haben. Der Begriff Nestschubsen. Aus dem Nest schubsen. Man hat auch die Verantwortung dahingehend, dass man andere aus dem Nest schubst oder auch mal aus dem Nest geschubst wird, um eine Verantwortung muss man auch, es muss auch die Möglichkeit geben, dass man gelassen bekommt, Verantwortung zu übernehmen und möglichst dabei auch gelassen bleiben. Was verstehen Sie unter diesem aus dem Nest schubsen? Das soll ja nicht negativ sein.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Der ist ja für zweierlei Leute wichtig. Also, und wenn ich die Verhältnisse von Menschen zueinander und gerade Menschen, die sich sehr gern haben, Erwachsene oder Kinder und oder nicht mal mehr Kinder, junge Erwachsene und ältere Erwachsene, wenn ich das Verhältnis von denen manchmal sehe, dann wäre ich ganz traurig, weil dadurch, dass diese Verantwortung des aus dem Nest Schubsens von den Eltern und die Verantwortung des Fliegens von den Geschubsten nie übernommen wurde, haben wir da zwei 5-jährige Kinder, die beide noch nicht erwachsen sind und die auch noch nichts gelernt haben. Die müssen aber nochmal von vorne anfangen.
Also sowohl die Eltern als auch die Kinder sind stehen geblieben.
Es ist ein Prozess zwischen den Generationen, und das ist also für mich, und das Erwachsenwerden ist ja nicht nur ein Prozess des Kindes. Also das Erwachsenwerden ist auch jemanden aus dem Nest schubst. Dann bin ich erwachsen. Es gibt zwei Momente, in denen ich erwachsen bin. Erstens der, in dem ich fliege, wenn meine Eltern es geschafft haben, mich zu schmeißen. Und der zweite, in dem ich mein Kind schubse. Das sind die zwei Momente, und dann bin ich erwachsen.
Warum ist es denn so schwer? Verweigern sich diejenigen, die nicht geschubst werden, fliegen lernen zu wollen? Oder die schubsen, sagen, habe ich dem Vogel überhaupt Fliegen beigebracht? Habe ich meinen Job gemacht? Dann weiß ich das ja dann auch. Was ist das?
Das ist reine Angst. Es ist reine Angst. Wir haben Angst vor dieser Verantwortung. Vielleicht, und das weiß ich nicht, das kann ich für mein persönliches Schicksal sagen, ist die Verantwortung zu übernehmen oder die Angst, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht eine der stärksten, die wir haben. Also, als ich im Krankenhaus war und dann liegst du da und guckst aus dem Fenster und denkst, Mensch, den Baum, den kannst du nicht mehr anfassen. Das wird nichts mehr. Und so ungefähr so ging es mir. Also ich bin auch fast weg gewesen in einigen Situationen.
Aber hat Sie das verändert oder waren Sie schon vorher so?
Ich war wahrscheinlich schon vorher so, denn ich hatte Glück. Mir wurde bewusst oder mir ist bewusst gewesen, von Anfang an, ich habe einen Brief geschrieben, gleich wieder gelöscht, als es weiterging, dass das Einzige, was mir Angst machte, gar nicht, das Einzige, was mir Angst machte, war nicht der Tod. Es war nicht, dass meine Eltern irgendwie denken könnten, ach Mensch, der Junge, das ist ja alles fürchterlich. Oder wie es denen geht am Ende, meine Güte, das ist ihre Sache, das ist nicht meine. Das, wovor ich Angst hatte, war, dass ich ein ganz sicheres Gefühl hatte, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und jetzt kommt's. Und das ist der entscheidende Punkt. Verantwortung übernimmst du nicht rational. Verantwortung ist nichts, was man rational übernehmen könnte. Die Verantwortung geschieht im Herzen, oder man übernimmt sie im Herzen. Und unser Riesenproblem, ein gesellschaftliches Problem, ein deswegen gesellschaftliches, weil wir uns nicht darum kümmern, gesellschaftlich, dass wir einen Kontakt zu unserem Herzen aufbauen. Denn was macht denn Angst? Angst habe ich vor dem Ungewissen. Wie entscheidet sich mein Herz? Nicht, wie entscheidet sich mein Verstand? Wie entscheide ich mich rational? Sag mal, willst du morgen noch leben? Ach, ja, mach mal. Sondern weil ich eine Sicherheit habe, dass diese Entscheidung an einer anderen Stelle gefällt wird. Jetzt können wir zum Glauben kommen und zu dem ganzen Hokuspokus, aber ich weiß, für mich wird sie im Herzen gefällt, diese Entscheidung. Und je weniger Kontakt ich zu meinem Herzen habe, umso mehr Angst habe ich vor dieser Entscheidung.
Lassen Sie uns über den Feind sprechen. Ich merke es, im Netz ist es so, wenn man was postet, neudeutsch, rausbringt, dann kriegt man sofort Kommentare schon anhand der Überschrift, was nur dazu dient, sehr schnell, bevor der Beitrag überhaupt angestellt wird, sich zu positionieren, dass man da bleibt, wo man ist. Dann hat man ganz klar, da ist der Feind, ich bin richtig, das sind die anderen, das sind die Bösen. Wie gehen Sie mit dem Wort Feind um? Was ist für Sie der Feind? Gibt es den politischen Feind? Gibt es den politischen Gegner?
Das kann sein, dass man einen politischen Feind hat. Man kann auch einen privaten Feind haben. Man kann überall Feinde haben, wenn man möchte. Feind ist aber für mich, Feinde sind nicht wichtig. Ein Feind ist, für mich ist der Prozess, ich brauche den Feind nicht. Wir haben das ja vorhin schon mal kurz
angeschaut. Hat der Feind nicht auch eine Funktion?
Ja, das ist jetzt die Frage. Also ich brauche den Feind nicht aus einem Grunde, weil ich einen ich eine tiefe Überzeugung habe, weil für mich meine private Wahrheit darin besteht.
Also Sie brauchen den Feind nicht als Orientierung?
Nee, ich nicht. Ich sowieso nicht. Wer Kontakt zu seinem Herzen hat, braucht keinen Feind. Der Feind ist... Ich glaube, es gibt gar keine Feinde. Ich glaube, dass wir alle, also wir alle, wie wir hier sind, sei es weltweit, sei es gesellschaftlich, wir müssen das alle gemeinsam machen. Und zwar deswegen, weil ich daran glaube, das ist ein ganz esoterischer Glaube, aber ich glaube daran, dass wenn wir gegangen sind, dann sind wir eh wieder alle gemeinsam. Und ich glaube auch, wir sollten uns auch nicht spalten lassen. Du hast eine Seele, ich habe eine Seele. Das ist deswegen, glaube ich, oder weiß ich für mich, Unfug, weil die Seelen sich eh wieder vermischen. Die eine Seele entsteht aus vielen anderen, aus allen. Es gibt einen großen Ball da.
Pool?
Nee, es ist ein Ball, es ist wie eine Erde. Und der ist groß und golden, das sind die Seelen. Und da springen wir dann mal einige höher als Tropfen raus und dann fallen wir wieder rein und dann sind wir wieder in diesem Ball. Und das ist für mich das Bild der Menschheit. Also es muss das Bild der Menschheit sein, weil das ist das Bild, was nach der Menschheit kommt. Und was nicht nur die Menschheit, das Bild des Lebens. Das da ist das Leben. Das Leben ist eine große Verbindung. Und wieso sollen wir uns denn hier auseinander dividieren? Aus einem Grund, weil wir nicht erwachsen werden wollen. Das muss ich erklären. Aus dem Grund, da wir den Feind, und das haben Sie ja vorhin schon im Nicht-Vorgespräch, aber hier am Tisch schon gesagt, weil... Manche Menschen glauben, den Feind zu brauchen, um an ihm zu wachsen. Und das ist vielleicht auch eine Grundlage unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Und das ist das, was ich in den Künstlern sehe. Der Typ, der sich hinlegt und sich vielleicht den nächsten Schuss gibt, mir muss es schlecht gehen. Ich muss den ganzen Tag leiden, um gute Musik zu machen. So ein Quatsch. Du hast einfach den falschen Weg gewählt. Also, ich meine, du könntest einfach total gut gehen und du könntest gute Musik machen. Und du könntest sogar die gleiche Musik machen. Du musst nur einen anderen Weg finden. Und da tun sich viele schwer. Also nicht, weil die unbedingt leiden wollen, aber weil sie meinen, dass sie das brauchen. Die meinen, die brauchen dieses Leid, die brauchen den Feind, die brauchen den Krebs, um ihn zu besiegen. So ein Quatsch. Den brauchen sie nicht. Ich brauche keinen Krebs. Also, ich habe anderes Zeug. Aber ich habe auch das nicht gebraucht. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe es gekriegt, aber das war vielleicht notwendig dafür, dass ich Verantwortung übernehme. Wenn ich die nicht übernommen hätte, wäre ich nicht mehr hier. Fertig. Und um zur Verantwortung, zu der Angst vor der Verantwortung, möchte ich nochmal zurückkommen drauf. Die Angst ist nicht, in diesem Moment Verantwortung zu übernehmen, weil sie so unbekannt ist. Die Angst ist, die Verantwortung übernimmst du nicht nur einmal. Die übernimmst du für den Rest deiner Zeit. Die hast du dann. Also, und wenn du im nächsten Moment, der liebe Gott zählt dich an, du kommst, der zählt bis 10, Verantwortung oder nicht, ja, super, ging nochmal gut. In dem Moment, in dem du dich vor der Verantwortung wieder drückst, danach, kommt der wieder, haut dir eine rein und zählt dich wieder an. Und da muss man sich auch ein bisschen entscheiden, ob man da Bock drauf hat. Oder ob man sagt, Jungs, ist mir alles zu schwierig, ich gehe jetzt mal.
Glauben Sie, dass wir uns im Moment in einem, wenn wir von Prozessen reden, in einem Wandlungsprozess, den wir eh immer haben, dass eine Entscheidung stattfindet? Also dass die Menschen sich anfangen zu ändern, dass sich Dinge ergeben? Also was liegt in der Luft, die nächste Evolutionsstufe? Ich habe irgendwo gelesen, der Mensch ist die einzige Spezies, die sich während der Evolution zurückentwickelt hat. Vielleicht irrt sich ja derjenige, der das geschrieben hat. Glauben Sie, dass jetzt eine Chance da ist, die man spürt?
Das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar. Das kann ich empirisch belegen. Also als ich diese Idee gehabt habe, genau diese, auch gerade mit dieser direkten Demokratie, die war damals noch ein bisschen kleiner, aber das war der Moment, in dem die Piraten kamen und sagten, oh, Liquid Democracy, das ist ja klasse, das machen wir so. Wir lassen die Basis digital abstimmen. Da habe ich gedacht, ich habe in der Kneipe zu laut geredet. da habe ich gedacht, Mensch, also entweder, also das kann doch nicht sein. Ich meine, die Idee war jetzt irgendwie 1,5 Jahre alt oder so. Und dann kommen die damit und denkst du, sag mal, was ist denn hier los? Mhm. Aber ich denke, oder was heißt, ich denke, es ist relativ deutlich, dass ich in der Kneipe nicht zu laut geredet habe, sondern dass es einfach eine gesellschaftliche Entwicklung ist.
Mhm. Was ist aus den Piraten geworden?
Eingefangen. Ich weiß nicht.
Wie schützt man sich davor, Teil des Systems zu werden, wo man doch eigentlich als Alternative antritt?
Ich glaube, die Piraten haben, haben diesen sozialen Aspekt einfach nicht verstanden, weil die sind einfach voll in die Politik abgedriftet. Also ich fand die Idee total klasse, es waren ganz junge, dynamische, mein Alter, super Typen. Und dann stellen sie da so Politiker hin. Dann sind sie im Landtag und da haben sie da so Politikertypen. Und das ist doch, das war für mich einfach, ja, die haben ihre Integrität verloren.
Mhm. Hat vielleicht damit zu tun, dass Parteien eben bisher so funktionieren, dass jemand, der da hingeht, plötzlich feststellt, wie langsam das alles ist und auch wie viel Intrige das er sagt, dann will ich wenigstens politische Karriere machen. Und das wird ja dadurch schon angezogen, dass er ja auch Geld bekommt. Dann lohnt sich das ja auch. Und das, dadurch, dass sie auf alles verzichten, glauben sie, dass sie dann immun sind gegen diese politische Karriere? Man kann ja auch Fame bekommen.
Ja, ja, na, Fame, im Endeffekt ist Fame ja das, was dabei rumkommt. Also, und ich hoffe, dem kann ich entgehen. Also.
Aber wie geht das? Haben ja schon viele versucht.
Ja, ja. Also, ich.
Es muss dann Suchtpotenzial geben.
Nö. Nee, das also. Gibt natürlich die Gründe, die ich ange...
Also mir fällt spontan ein, wenn ich mich an einen Politiker erinnere und ich genau weiß, der hat es nicht wegen des Geldes gemacht.
Entschuldigung.
Und auch nicht wegen dem Ruhm, das war Regine Hildebrand. Ich weiß nicht, ob die noch bekannt ist.
Ich bin ja kein Politiker.
Ja,
ich
muss das machen, weil die will sich einbilden, die denkt, da sind so viele Dinge, die brach liegen, einer muss das doch mal machen. Also habe ich das, aber
die,
das glaube ich bei Herrn Schulz nicht. Ich glaube nicht, dass Herr Schulz, dass er sich hinstellt, der dann von den hart arbeitenden Frauen, den hart arbeitenden Männern spricht, der sieht sich schon als Bundeskanzler. Ich glaube, deswegen macht er das. Nicht wegen dem, was er da erzählt. Und das merkt auch jeder. Bei den anderen ist es so ähnlich. Aber wie wollen sie dem entgehen? Weil viele junge Politiker, davon gehe ich aus, waren wirklich mal politisch interessiert, sind in diese Apparate gelangt und auf dem Weg nach oben haben sie sich erstmal taktisch so und so verhalten und irgendwann haben sie vergessen, dass es ja nur ein taktisches Verhalten sein sollte. Warum bin ich denn, ich wollte doch anders sein, wie war das? Also wie entgeht man, das muss diesen Sog da geben, es muss da...
Den gibt es sicher, dem entgeht man ganz einfach. Das heißt, ganz einfach, Quatsch. Ich habe mein Leben lang außerhalb der Gesellschaft gelebt. Ich habe das Glück gehabt, keine Ausbildung zu machen zu müssen, kein Studium abschließen zu müssen. Ich bin offiziell Abiturient. Ich habe so außerhalb der Gesellschaft gelebt, dass ich weiterhin davon leben konnte, ohne dieses System zu wandeln oder ohne durch das zerdrückt zu werden. Mhm. Meine Eltern waren beide Lehrer. Die sind beide krank geworden durch den Job. Oder vielleicht nicht durch den Job, aber der hat sie ziemlich mitgenommen. Und die haben auch ideologisch oder mit Enthusiasmus gestartet, wie jeder, der irgendwo in ein System kommt. Da kommen wir gleich zu. Du hast ein fertiges System, du kommst da rein und du denkst, du kannst die Welt ändern und dieses System macht, du kannst hier gar nichts ändern. Und daran geht alles zugrunde. Ich meine, daran ist Helmut Schmidt zugrunde gegangen, als er sagte, irgendwie Visionen, da musst du zum Arzt mit. Visionen brauchst du. Visionen sind nicht nur, aber Visionen sind eins der zwei Bestandteile des Lebens irgendwie. Der Rest ist
rational. Da möchte ich einhaken, das war ja auch, warum der wirklich Ausnahmekabarettist Schramm am Ende hingeschmissen hat.
Ja.
Weil er festgestellt hat, er spricht da vor Leuten, aber es ist die Form, die nicht dazu führt, dass die aufstehen und sagen, das, was du hier die ganze Zeit sagst, du meinst ja mich, ich soll mal anfangen, sondern klatschen und das ist ja so ein Ventil. Was ist denn da der Form, wie Sie jetzt Politik machen wollen? Das ist ja auch eine Botschaft. Was ist an dieser Form anders?
Dazu wollte ich kommen. Ich bin außerhalb des Systems. Ich glaube, man kann, wenn man außerhalb des Systems sich bewegt, das System, wenn nicht ändern, dann zumindest ein bisschen durchschütteln. Also, und mit dem System meine ich, ich bin nicht abhängig von den von uns erstellten Werten. Ich bin nicht abhängig. Und der einzige Wert, den wir derzeit erstellt haben, ist Profit. Von dem bin ich nicht abhängig. Ich habe mich ganz explizit von dem unabhängig gemacht. Mit Absicht. Also ich habe mich viel von Geld getrennt, wo andere Leute gesagt haben, sag mal, du spinnst ja wohl. Ich habe mich von dem Geld getrennt, um mein Gefühl zu überprüfen, was ich mit diesem Geld verbinde. Gib mal 10 Euro Trinkgeld. Was hast du das letzte Mal gemacht? Ja, irgendwann gar nicht mehr. Aber es ging um mein Gefühl. Und dieses Gefühl dauerhaft, ich nenne es mal, unter Kontrolle zu halten. Wie wichtig ist mir das, was ich da habe? Das war mir immer ein Lebenselement. Das war für mich immer ganz wichtig. Und da bin ich vielleicht auch anders.
Aber ist das für Sie die wirkliche Freiheit? Also geben, ohne Gegenleistung zu erwarten?
Das ist
also loswerden, letztendlich.
Naja, das ist es. Also geben an sich ist so ein toller Prozess. Geben, wenn man es richtig macht. wird zwei Arten von Geben. Mittlerweile haben wir in unserer Gesellschaft eine Art von Geben entwickelt, die mit Profit rechnet. Die sozusagen, wo jemand sagt, Mensch, ich baue jetzt den Kindergarten, dafür kommen die alle und küssen mir die Füße. Mhm. Und jetzt kommen die nicht und küssen nicht die Füße. Und jetzt stehst du da und jetzt küssen wir mal die Füße hier.
So. Oder das kostet am Ende Geld und dann kann ich das rekopieren und so weiter.
Ja, und es gibt das andere Geben und das ist so viel geiler. Du gibst und du hast beim Geben abgeschlossen. Der Gebensprozess ist eigentlich der coole Prozess. Du gehst dahin und gibst. Und wer diesen Prozess sozusagen erfährt und wer ihn perfektioniert, der macht ganz tolle Sachen. Also dieser Prozess des Gebens ist, wie gesagt, abgeschlossen mit der Handlung. Und das Tolle ist, irgendwann vergisst man, dass man gegeben hat. Also der beste Moment ist wenn du gegeben hast und Beispiel, du gibst dem alten Mann um die Ecke irgendwie einen Kaffee aus und du gibst, drehst dich um und gehst und guckst nicht mehr zurück. Lächelt er, ärgert er sich, schmeißt einen Kaffee weg, trinkt den aus, sagt, das war ganz toll. Das ist hier scheißegal. Also, Entschuldigung. Das ist völlig egal. Das muss dem Prozess des Gebens auch völlig egal sein. Denn das Beste ist, wenn du diesen alten Mann irgendwann wieder siehst und du kannst dich nicht mal mehr an den erinnern, weil du halt gegeben hast. Also, und du hast ihm was gegeben, aber der erinnert sich an dich. Und der sagt, ja, hier, nimm mal das und das. Das hat mir damals, oder der kommt einfach zu dir und sagt, hey, das hat mir damals geholfen. Und du sagst, was hat dir geholfen, dass du mir einen Kaffee gegeben hast. Ach so, ja, bitteschön. Und dann freust du dich, und zwar richtig, weil du völlig ohne Erwartung was bekommst. Mhm. Und das ist geil.
Haben wir auch ein gestörtes Verhältnis zum Nehmen?
Natürlich.
Haben wir eine Erwartungshaltung, oder wie ist unser Verhältnis zum Nehmen?
Das Verhältnis zum Nehmen ist eine große Angst. Wir haben Angst, was will der jetzt von mir? Was ist denn mit dem? Der gibt mir was, was soll denn das? Und,
was steckt dahinter?
Da steckt unsere Gesellschaft dahinter. Wenn wir jemanden vor uns haben, wir würden den ja nicht mehr erkennen, wenn der gibt, ohne was dafür zu verlangen. Wir würden den nicht erkennen, weil in unserem Weltbild das überhaupt nicht vorkommt. Ich will aber eine Gesellschaft, und die wäre geil, wo derjenige, der nimmt, Danke sagt und damit ist es auch gelaufen. Und derjenige, der gibt, sagt, ja, ich habe gegeben, hier, bitteschön. Und warum? Weil sie es beide können. Weil sie beide die Fähigkeit haben, das zu tun.
Und kann man aus Ihrer Sicht sagen, was schwerer ist? Was ist schwerer, zu nehmen oder zu geben?
Ich weiß es nicht.
Mir ist aufgefallen, dass Leute, die wenig haben, mehr es leichter fällt zu geben. Je mehr man hat, desto schwerer wird es zu geben.
Naja, das ist das, was ich vorhin ansprach, die Unabhängigkeit von dem, was man hat.
Warum haben wir so eine große Abhängigkeit? Die Unabhängigkeit wächst mit je weniger wir haben. Das heißt, die Abhängigkeit wächst auch, je mehr man besitzt. Weil man Angst hat. Womit hat das zu tun? Eigentlich müsste es ja umgedreht sein. Ich habe so viel, ach, mir kann gar niemand. Aber die Existenzängste und oh Gott, wenn das nach hinten raus, das habe ich bei vielen erlebt, die vermögend sind, dass die gestiegen sind, wenn das Vermögen stieg.
Sie meinen, dass deren Art und Weise, dass man nicht mehr gibt oder dass
ja, die haben riesen Probleme. Das ist wie eine Belastung. Oh Gott, wenn was ich mir alles leisten kann, was ich alles machen kann. Und wenn das jetzt alles weg ist, wie schrecklich wird das? Also ich sehe das, wenn ich auf Reisen bin, dass die Großzügigsten die sind, wo unser einer sagt, das kann er sich doch gar nicht leisten.
Ich glaube, es ist das Verhältnis, dass wir über, ich nenne es nochmal, das System zu dem Geld aufbauen. Bei uns ist es ja so, und vielleicht kommen wir da auch noch auf Amerika zurück. Bei uns ist es ja so, dass derjenige, der jetzt Chef ist bei Siemens, der war vorher bei, was weiß ich, der ist durch den ganzen Turnus durchmarschiert. Der hat als Praktikant angefangen und hat sich dann alles ganz doll selbst erarbeitet. Das sind die Allerbesten. Ich habe mir das alles selbst, das ist alles meins. So, und diese Menschen, die werden dahin trainiert, dass sie jeden Euro, den sie besitzen, den können sie beim Namen nennen. Jedes Stück, das sie haben, wissen sie, jedes Auto, die haben 50 Autos in der Garage und jedes einzelne ist ihnen ganz, ganz viel wert, weil sie für jedes einzelne gearbeitet haben. Jeden Tag bin ich zur Arbeit, habe gebuckelt und gebuckelt und das ist mein Leben. So, und dafür habe ich gearbeitet und das ist meins.
Das steht mir zu.
Ja, ob es ihnen zusteht, weiß ich nicht, aber die wissen, das ist meins und ich bin nicht, also die können sich davon nicht mehr trennen, weil der Wert für sie dieses Gegenstands, den des Geldes des Gegenstands weit überschreitet. ob das jetzt, also die haben gar keinen Bezug mehr zwischen dem Geld, das sie haben, und zwischen den Gegenständen, die sie haben. Die Gegenstände sind nur noch, das blitzert und das blinkt und das ist meins, mein Ring. Der Bezug ist ja fast ideologisch in dem Moment. Und ich habe auch Freunde, die dann, was weiß ich, in der O2-Welt arbeiten oder so, und die mixen dann da umsonst Cocktails bei irgendwelchen Partys. Und das wenigste Trinkgeld, das der kriegt, ist, wenn alles umsonst ist. Und da sitzen dann nur noch VIPs. Da sitzen nur noch VIPs. Und die haben nicht mal irgendwie einen Euro übrig für denjenigen, der da hinter der Bar 10 Euro verdient. Also, ist auch noch gut, der Verdienst ist, aber was ich nicht verstehen kann, was ich gerne ändern darf. Und jetzt kommen wir aber auch, jetzt kommen wir vielleicht mal zu Amerika. Da sind Leute, gerade im Silicon Valley, also da sind Leute unglaublich reich geworden, unglaublich schnell. Und die haben überhaupt keinen Bezug zu dem Geld. Da macht es Peng und das Konto ist voll. Und die Leute machen coole Sachen mit dem Geld. Also also jetzt nicht mehr, jetzt sind das fette Unternehmen und die haben das ganze System.
Aber es gibt auch eine andere Art der Kultur des Gebens in den Vereinigten Staaten,
genau, richtig? Genau, genau. Und die gibt es, weil, ich glaube, weil es eben vielleicht auch diese großen Vorbilder gibt. Wenn jetzt da irgendwie, ich weiß nicht, von Steve Jobs reden, weil ich kenne die alle nicht persönlich, aber es ist ja ganz klar, wenn die keinen Bezug haben, wenn die das Geld sozusagen gewonnen haben, es macht Peng, die kriegen das Geld. Gestern hatte ich nichts drauf und jetzt irgendwie, wie viele Millionen? Guck mal. So, wenn die überhaupt keinen Bezug dazu haben, dann können sie es einsetzen, wofür sie wollen. Und ob das denn nette Menschen sind oder nicht, kommt dann auf sie an. Aber die sind plötzlich überhaupt nicht mehr indoktriniert von diesem System. Die sind außerhalb des Systems.
Würden Kritiker sagen, ja, aber dass die zu so viel Geld gekommen sind, liegt einfach daran, dass es ja die Beute, die sie woanders abgezogen haben, wo das System für sie gearbeitet hat, ob sie wollen oder nicht, weil es ja Nullsummenspiel. Das, was jemand an Reichtum hat, das vermisst jemand. Dass das eine zu viel hat, hat der andere zu wenig.
Ja, und dann, wenn wir Glück haben, wenn wir richtig Glück haben, und da hole ich jetzt nochmal Dirk Rossmann raus, dass wir Leute haben, die sich in der Show hinsetzen oder in der Talkshow hinsetzen und sowas sagen wie, wir als reiche Leute, die von dieser Gesellschaft profitieren, die sozusagen denen ihr Reichtum ermöglicht wurde, durch, dass die Straßen da waren, dass die...
Ja, die ganze Infrastruktur.
Ja, Infrastruktur ist, finde ich, immer so ein bisschen technisch gesagt, aber dass die Menschen so waren, wie sie sind, hier in diesem Lande. Dass die ganze Struktur, die hier vorherrscht, uns ermöglicht hat, so reich zu werden. Dieser Verantwortung sind wir, zumindest ich und meine Freunde, mein engerer Zirkel, wir sind uns dessen total bewusst. Und jetzt müssen wir nicht anfangen, auf dem Finger zu zeigen, weil er viel Geld hat, sondern wir sollten eher darum bitten, dass auch diese Leute sich einschalten.
Also würden Sie sagen, Eigentum verpflichtet, das würden Sie unterschreiben?
Nee.
Verpflichtet nicht?
Eigentum ist erstmal...
Das ist eine Aufforderung zu geben?
Nee, auch nicht. Jeder hat für sich die Möglichkeit, die Schwelle, wann er genug Kraft hat, und sei die mental, sei die finanziell, jeder hat für sich die Möglichkeit und muss sie behalten, das ist dieses Projekt, er muss die Möglichkeit behalten, sich einzusetzen, wenn er denkt, er kann. Und das möchte ich, das ist Menschlichkeit, das ist freier Wille. Und da kann ich nur appellieren.
Also ist das so ein bisschen, du hast alle Möglichkeiten, die Gesellschaft hat dich in Erwartungshaltung, deswegen bringt es dich dahin, dass du es nicht tust, weil du fühlst dich unter Druck gesetzt. Du kannst machen, was du willst, dass der dann ins Geben kommt. Ist das die Idee dahinter? Nach dem Motto, die erwarten gar nichts von mir und rechnen nach, hey, du machst ja viel zu wenig, sondern dann tritt man sich legerer gegenüber und dann kommt derjenige, der auch hat, ins Geben. Ist das die Idee dahinter? Diese Verklemmtheit aufzulösen? Ich kenne auch Leute, die sind sehr vermögend, die durch harte Arbeit oder Glück, was auch immer, nicht geerbt unbedingt haben. Und die sagen, es ist wahnsinnig schwierig, man wird auch sehr einsam, weil man auch gar nicht, also Reichtum trennt auch. Es wird einem immer so ein bisschen entgegengebracht, naja,
du
bist an allem schuld.
Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für dieses Projekt. Es ist so, wer viel Reichtum hat und wer gerade in dieser Situation steckt, das ist ja meine Zielgruppe, genau wie die auch nichts haben. Das sind alles meine Zielgruppen, und zwar deswegen, weil jeder sich nach seinen Stärken und jeder sich nach dem, was er hat, und jetzt kommt's, namentlich und vor der Gesellschaft, und das wird ein Teil des Ganzen sein, mit dem, was er tut für die Gesellschaft, mit dem, was er Soziales tut, äußern kann. Wenn es gibt ja viele reiche Menschen, wenn einer dieser reichen Menschen auf die Idee kommt, viel Geld da reinzustecken, dann steht da hinterher ja dieser reiche Mensch, Familie Schwarz, Quandt, was weiß ich, hat sehr recht, hat so und so viel für dieses Projekt getan. Oder sogar, die haben sich eingeschaltet, die wollten helfen, die wollten was machen. Und das Coole an diesem Projekt ist ja, es kann ja nicht übernommen werden. Also es gibt keine Möglichkeit, dieses Projekt zu kapern. Also zumindest nicht von reichen Leuten, zumindest nicht von Lobbyisten. Weil das Geld, was da kommt, geht zack da rein.
Und die Community entscheidet dann.
Genau, und Die Community ist die Kontrollfunktion. Und auch die reichen Leute sind in der Community. Auch die sind dabei. Die sagen auch, ja, wollen wir oder wollen wir nicht. Und die reichen Leute sagen vielleicht auch sowas, wir wollen dieser Gewinn, der ist mir völlig egal.
Herr Brodersen, lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs, weil wir...
Wir sind schon über der Zeit.
Nein, wir sind nicht über der Zeit. Wir sind dicht an dem Launch-Prozess natürlich auch dran. Wenn das Gespräch online geht, ist der Prozess. Wann soll der Bundestagsavatar mit der Idee, die Sie beschrieben haben, wann soll das loslaufen? Das hat ja mit dieser Wahl jetzt auch dann zu tun, 2017. Wann geht das los? Können Sie die Daten nennen?
Naja, also die ganze Infrastruktur, nenne ich sie mal, sowohl also die technische Infrastruktur als auch die... Also der ganze rechtliche Haufen und der ganze Wahnsinn, der dahinter hängt, das ist natürlich schon in Gange. Und starten und der Start dieses ganzen Projektes ist sowohl das hier, also dieses Interview, als auch die, wie ich hoffe, Menschen, die jetzt kommen und sagen, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und die müssen nicht mehr sagen. Also wir können nochmal zurückkommen zu der Art und Weise des Wahlkampfs. Der Wahlkampf, den kann ich selber finanzieren. Also ich finanziere das sowieso alles selber. Ich werde ja jetzt keine Spendennummer einblenden. Das kann gerne eure sein. Es ist mit unglaublich wenig Aufwand machbar. Die Leute müssen einfach kommen, müssen sagen, hey, ich finde das gut, hier ist ein Foto von mir. Unten drunter, also jetzt die bekannten Leute, die Leute, die ein Gesicht haben, die, was weiß ich, hier Klaus von Wagner, Max Uthoff irgendwie. Ja. Das sind so Leute, die hätte ich gern fürs Schild. Ja. Die sollen da draufstehen und sollen sagen, finden wir gut, müssen sie nicht mal sagen. Ja. Können da vielleicht einen coolen Spruch, wenn sie Lust haben. Ja. Aber dann unten drunter Paten für bundestagsavatar.org. So. Und das ist alles, was ich von diesen Menschen möchte. Ich möchte, die müssen und vielleicht, dass sie mit ihren Freunden darüber reden. Aber die müssen nichts mehr tun, außer dieses Gesicht zu zeigen und zu sagen, wir stehen für diese drei Dinge. Wir stehen für Humanismus, für Frieden, für Solidarität. Und Solidarität ist für mich, und das muss ich sagen, das ist so beschmutzt, dieses Wort, weil Menschen damit um sich schmeißen. Für mich ist es der kann, sollte. Und der muss entscheiden, ob er. So. Und wenn das jetzt zu kompliziert ist.
Die Entscheidung kann man nicht abnehmen.
Nein, das muss er selber. Das ist die Verantwortung. Das ist Erwachsenwerden. Der kann.
Man kann sich nur selber daran hindern.
Ja, und es ist für mich, das, was ich hier tue, ist ja ein Angebot. Ich will doch, also, ich habe überhaupt nichts davon. Für mich ist das richtig, also für mich ist das privat nicht gut. Für mich ist das wirtschaftlich eine Katastrophe. Ich muss mich 5 Jahre von meinen Eltern aushalten lassen. Hallo Mama und Papa. Diese Leute sollen sich einfach ohne Verpflichtung dafür hinter diese Werte stellen. Mehr will ich nicht. Und ich glaube, und da muss ich jetzt ein bisschen utopisch werden, ich glaube, dass so ein Wahlkreis mit genug dieser Menschen und mit genug Gesichtern, die sich dahinter stellen, einfach mal zu gewinnen ist. Auch gegen oder gerade gegen ein System, gegen das es geht. Nämlich ein völlig unmenschliches. Gegen ein Weiter-so einer Politik, derzeit für mich, die mehr oder weniger untragbar ist und die zwangsläufig dazu führen wird, dass wir uns alle auf die Schnauze hauen. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Als Mensch nicht.
Jörn Brodersen tritt im Wahlkreis 15 an. Das ist der Wahlkreis von Angela Merkel, die sehr oft das Wort Alternativlosigkeit benutzt, um zu zeigen, dass es zur Alternativlosigkeit eine Alternative gibt. Die Idee finde ich super. Es geht darum, mit gutem Beispiel voranzugehen. Man kann durch seine Stimme Sie in den Bundestag wählen. Es geht aber um eine große Community, die geschaffen werden soll. Es geht darum, dass das Geld, was man als Bundestagsabgeordneter verdient, in einem Topf wandert. Es geht darum, dass auch Spenden dort gesammelt werden können und dass man sich dann selber mit Projekten vorstellen kann und dass die Community entscheidet, wo das Geld hingehen soll. Und wenn das gut funktioniert, dann geht die Hälfte dieses gesammelten Geldes jeden Monat im Topf auch noch privat an jemanden. Einfach aber nur an jemanden, der sich regelmäßig, also jeden Tag, für Politik interessiert hat. Die Frage ist, was er mit diesem Geld dann privat macht, ob er das dann auch noch da reinsteckt. Ich glaube, das ist der Trend, das ist die Tendenz. Paten werden auch gesucht, Menschen, die für was stehen. Mir fällt von da an ein Erwin Thoma, Dr. Daniele Ganser und so weiter, die sich dort ihr Gesicht geben.
Das wäre ein Knaller. Das wären für mich die Menschen, die ich ansprechen möchte und vielleicht ein Konstantin Wecker. Ich meine,
Herr Brodersen, was passiert, wenn es in 5 Jahren die Republik richtig verändert hat, weil hinter Ihnen 2 Millionen Leute stehen, die Sie im Bundestag dann repräsentieren? mit der Fraktion der direkten Demokratie? Was könnte daraus werden? Was ist so Ihr Traum?
Naja, also ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Weil, wie gesagt, der politische Part, den möchte ich auch gerne anderen Menschen überlassen. Es gibt Leute, die kennen sich unglaublich gut aus. Und ich werde jetzt nochmal die Frau Plieninger erwähnen, die ja hier ist. Und die muss ich jetzt nochmal kurz unterstützen. Das habe ich ihr aus freien Stücken versprochen. Und ich kriege nichts dafür, was man mir vielleicht glaubt. Die haben das gleiche Problem wie ich. Ich muss aufrufen für diesen Wahlkreis Stralsund oder ehemals Stralsund, jetzt eben Vorpommern Rügen und Vorpommern Greifswald. Ich muss aufrufen, dass die Menschen dort sich auf diese Seite bundestagsavatar.org begeben und sich dort einfach Kontakt aufnehmen, denn ich brauche...
Registrieren.
Müssen Sie sich nicht mal registrieren, noch nicht. Das können Sie machen, wenn ich die Integrität habe, die ich verspreche, sie zu erstellen.
200 Stimmen müssen dafür.
Ich muss 200 Stimmen kriegen und die müssen wir in relativ kurzer Zeit kriegen. Und es reichen ein paar Freunde, die sich dafür interessieren, und wenn es jetzt 50 Leute aus dem Wahlkreis schaffen, das hier zu gucken, dass die vielleicht nochmal jeweils 5 an den Start bringen. Ich habe auch noch sogar Freunde in Greifswald, die da wahlberechtigt sind. Da kriege ich vielleicht sogar was zusammen.
Also die Stimmen müssen aus dem Wahlkreis kommen.
Die müssen aus dem Wahlkreis kommen und das ist tatsächlich ein bisschen Aufwand auch für die Leute. Mhm. Und da muss ich, also...
Und was ist dasselbe Problem, was Frau Plieninger hat?
Genau, dasselbe Problem hat Frau Plieninger, weil sie eine... die macht die Bürgerkandidaten.de. Und das ist im Prinzip also eine... Es ist politisch ein etwas vergleichbares Projekt, weil dort Leute, die machen so eine Demokratie von unten nochmal. Die machen kleine Versammlungen und wählen Leute aus, die für diesen Wahlkreis eben nicht wegen der Parteizugehörigkeit, sondern wegen...
der Inhalte.
Ja, wegen der Menschen, die sie sind. Ja. Und ich hab den Geist am Telefon gehabt, der da weht. Das ist ein wunderbarer Geist. Ich finde den gut. Mhm. Also auch wenn er natürlich in der Politik verhaftet ist, wo ich
und
nicht...
Und da gibt es eben auch eine Zeit...
Die haben diese Zeit... Auch nicht. Und Frau Plieninger wird zu spät beim Interview hier sein, ich weiß, dass sie kommt, sozusagen diesen Aufruf selbst zu machen. Und es wäre schön, wenn sich auch, und die haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt unterschriften@bürgerkandidaten.de, wenn sich dort auch einfach Leute aus allen Wahlkreisen, die stellen in jedem Wahlkreis in Deutschland, sogar in dem ich antreten werde, wenn sich auch dafür, ist das jetzt schlau, ja, auch dafür Leute melden würden bei Ihnen und die würden sich sehr freuen darüber.
Herr Brodersen, die letzte Frage an Sie. Bekommen wir langsam durch das Netz Demokratie?
Das ist ja wieder so eine schön große Frage. Für mich ist die Demokratie, da kommen wir jetzt nochmal drauf, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, als ich hier eingeladen wurde. Für mich ist die Demokratie, die derzeit herrscht, nicht die Demokratie, in der ich leben möchte. Ich möchte, und das muss ich erklären, die Demokratie, die derzeit herrscht, geht davon aus, das heißt ja auch repräsentative Demokratie, die geht, wenn ich das von außen betrachte, davon aus, dass es zwei Klassen gibt. Und diese Klassen, das sind gar keine Gehaltsklassen, sondern es sind Klassen von Menschen, die meinen, sie wüssten, was besser ist für andere Menschen. Und Menschen, für die es besser wäre, wenn sie das tun würden, was die wissen, was gut für sie ist, ihnen vorschreiben. Und dafür gibt es so viele Beispiele. Ich meine, PR-Berater in der Politik, was ist denn das für ein Quatsch? Da zahlen wir dafür, dass die uns besser erklären, was wir wissen müssen oder was wir lernen müssen. Das ist eine Verarschung. Also zumindest ist das ein Sinnbild dafür, dass die Leute, die PR-Berater einstellen, dass die ein Bild haben von Menschen, die sie... Die sie ja nicht selber denken lassen müssen. Also, oder bitte, oh, lass die bloß nicht, guck mal, der am Stammtisch sitzt, der entscheidet doch wieder aus dem Bauch raus. Nee, wir müssen Leute haben, die 100 Zeitungen am Tag lesen, die beraten werden von Geheimdiensten. Diese Menschen, die können entscheiden, weil sie das bessere Denken haben. So, diesen Klassenkampf in der Demokratie oder diese Klassen in der Demokratie, die will ich nicht haben. Für mich ist die Entscheidung, aus welchem Grund auch immer ich sie treffe, als mündiger Bürger, der sich selbst Verantwortung gegenüber hat, es muss mir doch egal sein, aus welchem Grund derjenige entscheidet. ob der sagt, oh, Mensch, heute ist das Wetter, war halt Sonnenschein, ja, war Sonnenschein, stimmt mit ja. So. Oder ob der sagt, Mensch, ich habe KenFM geguckt, ich habe Nachdenkseiten gelesen, habe ich mir den Spiegel durchgelesen, dann bin ich noch vom BND, bin ich noch beraten worden vernünftig von Freunden, die ich habe und jetzt weiß ich genau, was geht. Und wisst ihr was, wenn der das nicht schnallt da, wenn der eben mit ja tippt, weil hier das Wetter blau ist heute, dann ist das ein schlechter Mensch. Das ist jemand, der muss kontrolliert werden. Und da gibt es tolle Beispiele, Edward Bernays, wenn ich den mal rauskramen darf, die haben diese Gedanken, und das ist ja völlige Gedankenindoktrination
ideologisch
gedacht. Die haben die Gedanken, dass es eine Menge gibt, Mausfeld ist ja großer Aufdecker dieses Systems, dass es Menschen gibt, die auf die Idee kommen, sie sind besser als andere und die müssen gelenkt werden. Dieses wie Schaf oder wie er sie nennt. Das ist keine Demokratie, in der ich leben möchte. Dann lebe ich lieber damit. Und da sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Ich habe große Angst vor direkter Demokratie. Deswegen hier diese ganzen Fallstricke. Es gibt noch einen zweiten Fallstrick. Es muss eine bestimmte Beteiligungsmenge geben, damit ich überhaupt so abstimme. Es muss sozusagen eine gewisse Menge an Leuten geben, dass ich überhaupt abstimme.
Wie wäre das?
Das muss ich einerseits rechtlich klären und zweitens muss man gucken, wie viele mitmachen. Mhm. Es muss aber sozusagen eine gewisse Demokratie gegeben sein. Für mich. Denn ich habe auch Angst davor, dass was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen eben Leute wild abstimmen. Also irgendwie wie die Schweiz, irgendwie Frauenrecht in den 90ern im letzten Kanton. Irgendwie, also Frauenwahlrecht in den 90ern im letzten Kanton. Da fragst du dich, was ist los bei euch? Ich bin trotzdem, also wir sind mittlerweile in unserer Gesellschaft so weit an die Kante gefahren, dass ich als jemand, der große Angst davor hat, und ich sehe es in meinen ganzen Freunden, der große Angst vor dieser direkten Demokratie hat, sagt, hey, viel schlimmer kann es nicht werden, wenn die Leute nach dem Bauch abstimmen. Also viel schlimmer als das, was wir jetzt haben, wird es nicht, wenn die Leute abstimmen, weil das Wetter blau ist. Mhm. Wenn die eine Münze schmeißen, ist es besser, als wenn die nach Parteiraison abstimmen. Und die Demokratie, die müssen wir leben. Wir müssen diesen Schritt schaffen, weil der Weg, auf dem wir jetzt sind, der führt uns alle ins Verderben. Der wird uns alle umbringen. Oder der wird uns gesellschaftlich vernichten. So. Und das klingt jetzt radikal, aber ich will das ja nicht. Ich habe nur einfach, ich würde das hier auch irgendwo aufschreiben, meine Unterschrift runterpacken. Wenn wir so weitermachen, wenn wir nicht umdenken, und zwar dramatisch, und da lassen wir mal den ganzen anderen Kram mit der Erdball, ob der sich irgendwann zerlegt oder nicht, müssen wir rauslassen, käme ich auch nicht mit aus. Dem ist das allerdings, das haben wir auch schon besprochen, dem Erdball wird es völlig egal sein, ob wir uns hier zusammenraffen oder nicht. Der wird sich sagen, ach Mensch, jetzt strahle ich mal noch eine Runde und dann, oh, da kommen die Nächsten, mal gucken, was kommt. So, und wir müssen das für uns hier regeln. Und das geht nur übers Erwachsenwerden. Wir müssen aufhören, im Sandkasten zu buddeln. So.
Herr Brodersen, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich glaube, das, was Sie hier formuliert haben, kann man sozusagen mal endlich Verantwortung für sich zu übernehmen. Jeder, der das sieht, sagt, okay, das ist auch ein Experiment, auch mit einer Sprache umzugehen. Was meint er? Was bedeutet Erwachsenwerden? Das ist ein erster Schritt. Auch eine symbolische Handlung, die natürlich zurückschlägt auf das restliche Leben, was ja nicht nur dadurch besteht, Menschen sagen, so möchte ich die Entscheidung haben, sondern gibt es ja viele Einzelentscheidungen, die nicht im Bundestag zur Abstimmung stehen, sondern auf welche Schulen man seine Kinder bringt, wie viel Zeit man mit ihnen verbringt, ob man jetzt nochmal die Sportschau extra nochmal angucken muss oder ob man mal seiner Frau zuhört. Es gibt ja so viele Dinge, wo man sich täglich entscheiden muss, aber ich glaube schon, dass wir uns in einem Prozess befinden, wo immer mehr Menschen sagen, ich glaube, dass wir haben ja diesen positiven Begriff Zivilisation. Und in der Zivilisation ist uns auch vieles verschütt gegangen. Bei allen Errungenschaften, uns ist auch was verschütt gegangen. Vielleicht auch der Kontakt zur Natur, meine ich vor allem auch der Kontakt zu sich selbst. Dass man sagt, ja, ich habe jetzt alles so, aber was wollte ich denn damit nochmal machen? Der Weg zu einem selber, zu sich selber, der ist, glaube ich, inzwischen durch diese Zivilisation sehr, sehr stark verstellt. Also es geht immer um die Dosis, die das Gift macht. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, sich überhaupt darüber klar zu werden, welche Möglichkeiten man hat. Man hat ja Möglichkeiten. Und dass man anfängt, ins Machen zu kommen und dann plötzlich wächst man mit seinen Aufgaben. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es funktioniert. Ich kann auch nur alle aufrufen, sie zu unterstützen. Im Wahlkreis 15, dass Angela Merkel da auch antritt, finde ich sportlich, finde ich okay. Ich hoffe auch, dass es Paten geben wird. Also wenn ich als Pate gefragt werde,
werde ich hiermit tun.
Bin ich
dabei. Ich hätte gerne einen Ken Jebsen auf einem der Plakate.
Ja, habe ich gar kein Problem damit. Ah, wenn ich die Idee unterstütze, sich selbst verantwortlich zu machen, finde ich das super. Und wir werden darüber weiter informieren, was aus diesem Projekt wird. Ich gehe davon aus, dass das der Beginn einer neuen Evolution der Demokratie ist, dass wir endlich dahin kommen, dass wir eben auch eine Komfortzone aufgeben nach dem Motto, ich habe vor 4 Jahren meine Stimme abgegeben, bis dahin gebe ich das alles nichts mehr an. Die sind jetzt schuld an allem, dass wir darüber auch nachdenken, dass das so eben auch nicht funktioniert. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich bedanke mich. Kann ich das Format dieses 21 zu 9 nochmal nutzen, um ein Gruß loszuwerden? Das,
ja.
Das vermisse ich immer bei den Gesprächen hier. Das geht jetzt an meine Eltern, an Mama und Papa, die in Norddeutschland an der Küste sitzen, und an meine Frau, die jetzt gerade mit meinen Kindern wahrscheinlich in irgendeiner Wohnung hier in Berlin verbringt. Ich liebe euch. Danke.
Das war eine weitere Ausgabe mit KenFM im Gespräch. Unser Gast Jörn Brodersen. Es geht eben um eine völlig neue Form, demokratisch zu handeln, sich selbst in die Verantwortung zu bringen. Die Adressen sind unten eingeblendet und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieses Experiment in die Tat umgesetzt werden würde. Wir werden es begleiten und ich glaube, das sieht sehr gut aus. Nehmen wir es sportlich. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.